damit herzlich willkommen wieder beim Sternentor, jetzt wöchentlich mit Thomas.
Ja, hallo. Und auf der anderen Seite Clemens.
Hallo. Heute wieder eine andere Begrüßung, weil alles anders ist.
Genau, wir hätten auch den Titel anpassen müssen. Wir sind nicht mehr Sternentor, wir sind jetzt iris24.de.
Ja, oder hast du ja auch schon, beim letzten Mal war es sogar, glaube ich, erwähnt, Gas.
Gate am Sonntag.
Genau, Gate am Sonntag. Auch ein sehr guter Titel. Und ja, also falls Tankstellen uns sponsern möchten, könnten wir uns gerne umbenennen, oder? Das ist kein Problem, das kriegen wir organisatorisch
hin. Tankstellen? Warum gerade Tankstellen?
Ja, Gas, also von mir aus auch Energiebetreiber. Ich glaube, die machen richtig Kohle gerade. Wenn ihr das jetzt hört, ist, wenn alles planmäßig gelaufen ist, der 27. Februar, genau. Und wir kommen erstmal zu den Feedback-Sachen. Da habt ihr uns zu der Folge 1969 geschrieben. Auf Twitter war das, glaube ich, nur. Da schrieb Matt Revolver, Grüße, erstmal, eine der besten Folgen außerhalb des Standards. Okay. Ja, und Gregor, also Onkel 8028, hallo, schrieb super Bild. Genau, da hatte ich ja das gepostet, wie die da grinsend vor diesem Van stehen in ihrer, ja, 69er Verkleidung. Tillenberg, Ed Tillenberg schrieb noch, moin ihr zwei Spezialisten, das 1969er Star Trek Paradoxon ist mir seinerzeit gar nicht aufgefallen. Das nimmt der Folge in meinen Augen total viel Story-Grundlage. Dann schrieb er noch, trotz des ganzen Hashtag Magic Mumpitz.
Genau, ich habe jetzt meinen eigenen Hashtag.
Ja, richtig, so schnell geht das.
Ja, oh, wir können wir können den Cast natürlich auch dahin umsetzen. Magic Mumpitz. Kann sich keiner was
Ja, wie Magic Mike. Ja. Nee. genau, trotz des ganzen Magic Mumpitz-Versuch funktioniert 1969 doch recht gut und ist durchaus unterhaltsam. Man sollte viele Dinge einfach nicht hinterfragen. Dann macht sie sogar echt Spaß. Dann schrieb noch Ed, der Simme 1, der Simme, ich hätte fast der Stimme gelesen, so. Bezüglich des Autofahrens mit Tialk, ich meine mich zu erinnern, dass Tialk zu Jonas irgendwann mal sagt, dass er es dort gelernt hat. Und da hatte ich ja geantwortet, dass wir das eigentlich auch, meinte ich, erwähnt hatten. Und dann hat er es auch nochmal geschrieben, dass er da wohl zu voreilig war. Also hat mitten in der Folge das schon mal, also während er die gehört hat, das so hinterlassen als Feedback.
Ja, bestätigt das aber, ne? Dass er das Fahren gelernt hat, wenn er das noch in einer anderen Folge rückbezogen wird.
Wir haben jetzt dank euch über 3000 Abonnenten. Sehr gut. und dazu schrieb noch auf Twitter eben auch Jesskinator @, oh, das sehe ich jetzt gar nicht. Ach doch, @ Zottelhai. Verdient ist verdient, macht weiter so. Und Gregor erneut schrieb herzlichen Glückwunsch, meine Herren. Genau, dann schrieb noch Markus Helms @, oh Gott, sind es zwei kleine O's oder eine Null? Ich glaube, zwei kleine O's, großes X, _ Wiedel. Das habt ihr euch aber auch verdient. Eure Podcasts sind immer klasse. Hat er mich noch was gefragt wegen diesen Stargate-Büchern? Da habe ich ihn auch geantwortet. Da wollte er wissen, was, weil ich die immer mal erwähne, welche ich denn da habe. Dann, ach so, genau, ich war noch, also ich durfte bei Dinge von Interesse bei Gregor zu Gast sein. Das Thema war ja Podcast und Streamen. Ist natürlich auch jetzt in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr auch gerne mal reinhören.
Da haben wir das Übliche aber wieder gemacht. Ne? Also der Folge kann man auch nur 5-Sterne-Bewertung geben.
Richtig, genau. Das ist leider technisch, wie gesagt, nicht anders möglich. Aber es ist halt so. Ne? Ja, und finde ich sehr schöne News noch von unseren Kolleginnen und Kollegen von StargateProject.de. Die haben ja auch einen Podcast, deshalb sage ich Kollegen. Ne? Die haben nämlich jetzt einen Discord-Server aufgemacht für Stargate-Fans, aber auch Science-Fiction kommt da vor. Ja, da sind Thomas und ich auch vertreten, erstaunlicherweise.
Warum auch immer.
Ich weiß es auch nicht, Thomas.
Aber den Link dazu kannst du ja mal in die Shownotes packen.
Richtig, ja. Und also da ist auch reges Treiben. Ich glaube, da gibt es noch Leute von einem anderen Stargate-Podcast. Ich weiß aber gar nicht, wie der heißt. Das ist mir ein Mysterium.
Ach so, du meinst, wie dieser ominöse Podcast heißt. Ich wollte schon sagen, Mensch, heißt doch Uwe.
So, genau. Dann hatte ich ja gestern, also wenn ihr es hört, ist es wieder das Zeitparadoxon, noch geschrieben, dass wir ab jetzt halt wöchentlich dann zu hören sind, dass die Sendeumstellung dann erfolgt ist. Dazu hatte sich die Instagram-Community geäußert. Ja, sie gibt es. Da schrieb nämlich Skywatcher-82, top, geile Idee. Ach so, dann hat er irgendwas mit Stargate Atlantis, ein Bild, irgendwas. Aber da hat er sich verschrieben, also nicht verschrieben, sondern Verdacht. Weißt du, das so, ja, ein Wort ist. Und da schrieb auch noch unser Hörer Daniel-Johansen91, sehr cool. Also förmlich die Instagram-Community rastet aus, Thomas.
Ja, ist ja unglaublich.
Es ist unglaublich.
Was ich letztens noch über Instagram mir lustig gemacht habe.
Das ist wohl wahr. Ja, ich hatte, glaube ich, geschrieben, das ist Twitter auf Wisch bestellt.
Ja.
Nee, weil, keine Ahnung, ich muss da dauernd Leute blocken. Das habe ich bei Twitter seltenst. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Oder da gibt es immer diese Werbeleute, die dann hier promoted und so schreiben und das nervt mega.
Ach so, ja.
Und mit diesen Bildformaten, das ist einfach undurchsichtig. Auf Instagram, warum hat da nicht einfach, ich meine, die Plattform beschneidet sich ja selber, indem sie sagt, ja, ihr dürft nur 3 verschiedene Bildformat, also nicht Format, sondern Größen hochladen, so nach dem Motto. Ich verstehe nicht, warum man das macht, dann beschneidet man sich ja als Plattform selber. Ach,
das ist totaler Quatsch. Ja, bitte, also, das hat Twitter doch jetzt auch erst vor kurzem gefixt, dass du ja nur bis zu einer bestimmten Größe oder Breite oder was auch immer gehen konntest. Also das gab es bei Twitter bis letztens auch.
Aber so extrem ist es mir irgendwie bei Instagram nur aufgefallen, genau. Ansonsten erwähnt, ja, von den News her, wahr ist es, glaube ich. Ich gucke hier gerade auf ein Bird of Prey, das irritiert mich. Hatte ich so ein Set zusammengebaut von Star Trek 4. Das guckt mich hier an.
Also bitte, ein Bird of Prey ist doch so ähnlich wie ein Death Glider. Also die Bewaffnung ist doch genau dieselbe. Ja.
Stargate. Wir haben eine Folge, Thomas. Wie heißt sie denn im Original?
Fair Game.
Und im Deutschen, relativ spoilerfrei, die Saat des Verrats. Okay.
Naja, was heißt relativ? Ne? Also von wegen, dass da irgendein Verrat passiert, ist ja schon klar, Fair Game ist so überhaupt nichtssagend.
Ja, aber da habe ich es lieber nichtssagend, teilweise. Ja, vielleicht Saat des Verrats, vielleicht ist es auch so eine Folge über die guaruldische Landwirtschaft, kann ja auch mal was sein.
Vor allen Dingen ist der deutsche Titel dann ja auch Quatsch. Hm. Na, wenn du überlegst, Saat des Verrats heißt, das müsste ja dann das irgendwann dann aufgehen. So also da müsste ja irgendwas noch nachkommen. Aber ich glaube, das hat keinerlei Impact auf die Zukunft großartig.
Ist auch jetzt keine Doppelfolge. Also es geht dann einfach mit einer anderen weiter. Ja.
16.08.2000 in Deutschland rausgekommen.
Im Original am 9.07.99 in den USA. Zur Quote, also die letzte Folge war ja Theth, die, glaube ich, überall so hieß. Und da hatten wir 1,524 Millionen, 50,5% und jetzt leicht gesunken auf 1,473 Millionen Zuschauer, 14,1%. Geschrieben hat sie uns Robert C. Cooper und wer war denn überhaupt in der Jury?
In der Jury.
In der Jury zu der Folge.
In der Jury uns, sind Thomas, wir, genau. Martin Wood wie öfter mal.
Genau. Dann haben wir, denke ich, alles dazu abgehakt. Wir springen in den Gate Room, interessanterweise. Da sind alle, ja, wie sagt man das so, festlich versammelt oder es ist so eine
offizielle Geschichte. Die haben alle Paradeuniformen an und stehen an Reihe und Glied.
Ein Podium ist da auch aufgebaut, auf der Rampe direkt da vom Gate. Also ist jetzt schon mal etwas offizieller und mal ein anderer Anlass. Hemd ist da und ja, er sagt hier nochmal hier, alle haben voller Mut und Ehre gekämpft, sich tapfer füreinander eingesetzt, für dieses Land, für diesen Planeten, um die Männer und Frauen vom Stargate Center auszuzeichnen, begrüßen wir heute hier Arthur Sims.
Sagt er das wirklich im Deutschen? Im Englischen sagt er so von wegen, sie zu ehren. Auszuzeichnen hieß ja, man kriegt irgendwas an die Brust gepinnt.
Voller Mut und Ehre gekämpft, auszuzeichnen steht hier.
Also ja, im Englischen steht da, to honor the men and women of the SGC.
Ja. Diesmal haben wir wieder ein deutsches Transkript, deshalb heute wieder messerscharf und genau. Ja, also was ich interessant fand hier, der heißt ja Arthur Sims, der Verteidigungsminister ist es der USA hier in der Serie und nicht verwechseln mit Simmons, ne? Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob denen da jetzt langsam die Nachnamen ausgehen oder ob das so eine bestimmte Bedeutung hat, dass der einen ähnlichen Nachnamen hat.
Ja.
Weiß ich nicht, aber es fiel mir
interessanterweise heißt der Schauspieler ja auch Sims. Wird ja gespielt von Michael David Sims. Er hat gespielt einmal in Simon & Simon, 5-mal kam er in Akte X vor, einmal in Millennium, einmal in Viper, 2-mal in Outer Limits, Einmal in Smallville und aber insgesamt nur 3 Dutzend Rollen.
Und ja, der redet jetzt nämlich auch. Meint, dass eben seit wieder, also seit dem Neubeginn des Programms hier, habe er da irgendwie jeden Bericht verfolgt von diesen ganzen Expeditionen und hat es immer irgendwie wie ein erstauntes Kind da erwartet, wie so eine Geschichte vor dem Einschlafen. Ja, obwohl ich jetzt ihre Gesichter vor mir sehe, hier das Sternentor steht auch hinter mir, fällt es mir immer noch schwer zu glauben, dass das alles Wirklichkeit ist. Und der Präsident, sagst du nochmal, bedauert zutiefst, dass er jetzt nicht hier sein kann. Aber ich bin froh, denn es gibt mir hier die Möglichkeit, Ihnen zu Ihren enormen Anstrengungen im Kampf gegen einen übermächtigen Feind und zur Rettung des SG-1-Teams, das in großer Gefahr war, zu gratulieren. Also lange Sätze hat dieser Mann drauf. Und ja, geht nochmal darauf ein, dass eben da täglich das Leben riskiert wird, gefährliche und fantastische Dinge passieren, großartige Nationen, also das Übliche, es ist jetzt ja so eine Rede halt. Er gibt dann die Bühne frei an Hammond. Und der meint nochmal, bevor man hier mal zum Schluss kommt, hat er noch eine besondere Aufgabe und man soll Haltung annehmen hier. Das machen die Soldaten auch, sie stehen stramm. Hammond nimmt sich so ein Blatt, beziehungsweise so eine Rede und liest es vor. Vom Vizegeneralstabschef der Air Force in Anerkennung von Captain Samantha Carters herausragender Leistung erkläre ich hiermit Ihre sofortige Beförderung in den Rang eines Majors. Captain, treten Sie vor.
Wobei das, eigentlich ja. Muss man ja sagen, der Satz stimmt ja nicht. Wenn er sagt, ich bin hier mit authorized um die sofortige Beförderung, das ist ja wobei, ja. Ja, okay, der deutsche Satz macht dann wenig Sinn. Ja, also wenn sie jetzt mit sofortiger Wirkung Major ist, dann muss man nicht sagen Captain Step Forward, sondern Major. Im Englischen macht es halt Sinn, weil er sagt halt von wegen, er ist autorisiert, sie in den Rang des Majors zu befördern und sagt dann Captain, treten Sie doch vor.
Jack lächelt schon etwas, ne? Der ahnt da das schon. Natürlich, bestimmt wurde er als SG-1-Teamleader da natürlich vorher informiert. Sam ist sehr überrascht, die guckt so, okay, was passiert hier überhaupt? Alle applaudieren und Hammond meint dann, die Air Force der Vereinigten Staaten erkennt hiermit an, ja, welche Air Force sonst, dass ihre Pflichten auf bemerkenswerte Weise erfüllt, dass sie die erfüllt haben. Sie haben bewiesen, dass sie Verantwortung übernehmen können, Captain. Also jetzt hätte auch schon Major sein können. Ja, und Jack und Hammond knöpfen dann gemeinsam diese Abzeichen da an die Uniform und Hammond führt das nochmal aus. Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen hiermit die Machtbefugnisse und die Verantwortung eines Majors zu übertragen. Das klingt irgendwie sehr krass, finde ich. Ne? Nicht, dass sie jetzt hier zur dunklen Seite der Macht
ist auch ein Übersetzungsfehler, weil im Englischen heißt es nämlich, er sagt, er übergibt dir hiermit die Verantwortung, den Respekt und den Rang des Majors.
Okay, das klingt auch logischerweise mit diesen Machtbefugnissen. Das klang jetzt, als ob sie da irgendwie...
Sie hat auch die Macht, immer wenn sie das Handgerät anzieht.
Okay.
So wie Darth Vader, weißt du, vielleicht kannst du damit auch Leute hochheben und würgen.
Möglich. Sie schüttelt dann Hammonds Hand, bedankt sich. Sie salutieren nochmal voneinander, voreinander. Sie dreht sich zu Jack, schüttelt auch ihm die Hand und der meint dann, ja, gut gemacht, Major. Nochmal ein Salut und erneut Applaus. Genau, Chiel gratuliert auch nochmal und Hammond kommt dann zum Schluss, beziehungsweise übergibt eigentlich das Wort an O'Neill, der da auch mal etwas sagen soll. Applaus immer noch, beziehungsweise wieder. Jack tritt nun hinter das Podium. Ja, sagt den Satz, normalerweise bin ich kein Freund vieler Worte und also will dann eigentlich wahrscheinlich mit der Rede fortfahren, was er da vorbereitet hat, aber das klappt so nicht, denn ja, er wird einfach weggebeamt. Ne? Es ist erstaunlich, die Soldaten so, was passiert hier? Hammond sofort, ja, Code 9. Ein Soldat, ja, hier jeder auf seinen Posten, los, das muss schneller gehen. Warum das dann schneller gehen muss? Die rennen ja eh alle gerade los. Naja, aber da ist einiges jetzt im Stargate Center gerade los. Ja. Und dann haben wir einen Szenenwechsel.
Ja, wir sind in einem, ja, vermutlich Raumschiff. Wir sehen einen metallisch ausgekleideten Raum über der Erde. Also man kann aus so einem Fenster gucken. Oder vermutlich Projektionsbildschirme. Wir wissen ja eigentlich, dass Fenster im Weltraum eine dumme Idee sind, wenn du über Lichtschnell da irgendwie durch die Gegend eierst. Ja, und Neil setzt dann irgendwie fort. Und in Zusammenfassung würde ich dann gerne sagen, Jetzt ist die Frage, ist dieser Transportvorgang, hat er im Musterpuffer noch weiter geredet oder hat er sich wirklich, oder ist das ja der Gag an der ganzen Sache, oder? Ich bin kein Mensch großer Worte und in Zusammenfassung würde ich gerne sagen. Wir wissen es nicht.
Nee, wissen wir leider nicht.
Er schaut sich verwirrt um und ja, guckt halt auch raus, ne, sieht die Erde und dreht sich dann nochmal um. Und in der anderen Ecke des Raumes ist ein, ja, so ein Game of Thrones Stuhl und Thron. Und ja, es gibt ein Flash of Light und da sitzt dann plötzlich ein Asgard. Da habe ich mir dann auch gedacht, die sind aber scheiße faul, ne? Also, wo auch immer er vorher war, keine Ahnung, dann beamt er sich von der Brücke oder vom Klo, ich weiß es nicht. Einfach mal dahin, weil es anstatt die Füße zu benutzen. Das scheint,
Ja, wer weiß, wie die das Raumschiff gebaut haben, hier komplizierte Treppen und...
Ja, aber wenn ich doch weiß, dass ich da jemanden jetzt hochbeame, also sorry. Ist auf jeden Fall der Asgard, der da zu sehen ist, scheinbar auf jeden Fall faul. Ob alle Asgard so faul sind, naja. Der Asgard spricht dann noch Neil an und sagt dann Grüße und Neil erkundigt sich dann, ob man sich schon getroffen hätte und der Asgard sagte, ja, er wäre Thor.
Baba.
Ja, und der Teaser endet, wir sind immer noch auf dem Asgard-Schiff und Thor entschuldigt sich, dass man ihn hier so überraschend abgeholt hätte. Er müsste aber mit ihm reden wegen einer wichtigen Sache. Und hier geht er überhaupt nicht so richtig drauf. Und er so, oh, wir sind im Orbit der Erde. Ja, ja. Und ja, aber hier unsere Satellitenteleskope und sowas, das könnten doch alle so ihr Schiff sehen. Und Thor beruhigt ihn, ne, dass die Erde hätte noch nie die Schiffe von den Asgard im Orbit gesehen. Ja, okay. Und hier geht dann auch wieder zurück auf das Ursprungsthema und sagt dann hier, a matter of great importance und ja, Thor erzählte, dass sie wohl davon gehört hätten, was mit Hathor passiert ist. Ja, er hat das ja auch herausgefordert und Thor lässt sich davon aber nicht so wirklich, also O'Neill plappert eigentlich mehr oder minder immer so ein bisschen dazwischen, also Thor redet einfach weiter und O'Neill immer so zwischendurch so und Thor sagt dann auch, ja, hier, die System Lords sind deshalb auf euch aufmerksam geworden, also ne, turned their attention towards you, weil aufmerksam sind die ja schon auf die Erde geworden. Auch wieder so in die Defensive. Ja, wie, was? Wegen Hathor? Die wollte die doch alle overpowern, overthrown und so. Und Thor sagt dann, nee, das ist irrelevant. Die Erde hat mal wieder bewiesen, dass sie ein formidabler Gegner, das Wort hatten wir vorhin schon mal, formidabler Gegner, also Gefahr für die Gur-Uls sind. Kann das sogar gar nicht verstehen. Jetzt erst! So nach dem Motto, ne? Now we are a threat to them. Ja, und sie hätten wohl beschlossen, dass die Gur-Uls System Lords hätten wohl beschlossen, dass mit diesem Problem jetzt gedealt werden sollte. Und ja, das würde wohl in Form von hundertmal so vielen Schiffen kämen, wie sie bei Apophis hier angetrabt, wer Apophis hier hat antraben lassen.
Sagen sie echt Schiffe im Original? Also, oder?
Ja, er sagt halt, ja, es geht halt um Schiff, ne? Also der Angriff auf die Erde ist ja beim letzten Mal nur mit Schiffen passiert. Er sagt halt, launching an assault 100 times more powerful. Also okay, wegen das nur mit Schiffen war, es so. Ist halt 100 mal so viele Schiffe.
Ich frage mich aber immer, wie die auf diese Zahlen kommen. Das klingt immer so völlig random, finde ich. Also 100 mal stärker, mal ist es 50 mal irgendwas als eine Atombombe. Dann. Das klingt immer nicht wissenschaftlich, finde ich, einfach so eine Zahl.
Ja, musst du mal hier so ein Fachbuch schreiben. Dann kannst du dich da mit der Tao Tao zusammentun, die kennt sich doch hier im Trek-Universum aus und jegliches Detail, vielleicht kann man da irgendwie mal so ein Buch schreiben. Technisches Handbuch für Stargate oder irgendwie sowas. Wo waren wir? Ja, O'Neill bestätigt, dass das wohl ein Problem sein könnte und die Asgard sehen das wohl ähnlich, sagt Thor dann auch und ja, hier, wie wäre es denn, wenn ihr uns helft? Und Thor sagt dann, ja, nee, tut mir leid, der Großteil der Asgard-Fleet ist im Moment unavailable, also wenn du da anrufst, kriegst du dann, ne, düdüdüd. Und ihr fragt dann, was ist denn jetzt die Alternative? Ja, und Thor hat schon eine Idee. Die Asgard würden wohl mit den Gur-Ul verhandeln wollen, die Erde in das Protected Planets Treaty einzugliedern. Neil versteht das immer, wie immer. Also manchmal tut er ja dümmer, als er wirklich ist. Also Protected Planets, was heißt das wohl, ne? Und er fragt nämlich nach und Thor dann auch ganz lapidar, ja, das würde den Angriff halt verhindern. Und ja, und Neil fängt dann auch an, sagt, ja, ich hätte lieber doch irgendwie eure Schiffe hier und ein paar von den Babys könnten. Und Thor guckt ihn irgendwie so schräg an und okay. Wir machen das mit den Verhandlungen. Ja, Thor sagt dann auch, so, ich werde die System Lords kontaktieren, du darfst hier zurückgehen zur Erde und Ja, der faule Thor lässt sich wieder wegbeamen und O'Neill steht da alleine und beschwert sich, hey, hier, kann mir mal den Weg zurückzeigen? Und ja, dann wird er auch weggebeamt, der bedankt sich noch und wir sind dann im Briefingraum.
Was mich hier an dem Dialog etwas gewundert hat, dass Thor sagt, ja, hier die Flotte irgendwie großteils steht da gerade nicht zur Verfügung. Da würde man doch meinen, dass O'Neill dann sofort nachfragt, hey, wieso das nicht? Ich meine, ihr seid hier voll die Starken und so. Er fragt da gar nicht nach irgendwie. Das hat mich verwundert. Aber gut.
Ja, ob die Asgard jetzt irgendwelche militärischen Geheimnisse ausplaudern würden.
So, wir sind im Besprechungsraum. Hammond führt SG-1 da die Treppe hinauf. Und ja, warum sollten die Goa'uld hier solchen Verhandlungen überhaupt zustimmen, fragt er mal nach. Und Tialg meint dann, die würden eben die Asgard fürchten. Und ja, Dindel dann auch. Außerdem nehme ich an, dass die Asgard von Goa'uld da eine Gegenleistung anbieten. So funktioniert das bei Verhandlungen. Ja, und was, wenn es scheitert, fragt da nochmal Hammond. Und O'Neill dann, naja, Thor hat durchblicken lassen, das wäre jetzt die einzige Option, die er da sieht. Und wenn es schief geht, totale Vernichtung. Ja, man setzt sich jetzt auch mal hin. Der Präsident, sagt Hammond, möchte auch gerne mal wissen, ob man denn den Asgard trauen könnte. Und
oh, das ist ganz wichtig, da habe ich nachher noch einen Punkt zu. Das ja, kann man nämlich eigentlich nicht.
Carter meint dann, die Tok'ra sind ihre Verbündeten, also ein Ja ist es vielleicht.
Im Englischen, im Englischen ist das auch was anderes. Sie sagt nämlich, the Tok'ra trust them.
Ah, okay, das ist natürlich völlig anders. Interessant. Thomas, ich glaube, wir haben wieder unterschiedliche Folgen gesehen. Ja. Das fängt schon gut an. Daniel meint dann, ja, Jack hat sie ja damals getroffen und als er noch diese alte Sprache beherrschte. Und dafür liebe ich diese Kerlchen. Hammond meint darauf, aber man wisse hier noch zu wenig über die Politik da draußen. Stimmt ja auch. Wie können wir sicher sein, dass die Asgard wirklich unsere Interessen verfolgen? Warum sollten sie das tun? Die verfolgen ja ihre Interessen, aber okay.
Ja, das tun sie auch nicht. Das, wie gesagt, wir kommen da später noch zu.
O'Neill dann, naja, ich glaube, das können wir nicht. Aber falls die irgendwas anderes vorhaben sollten und dann wird er wieder mal unterbrochen. So ist das hier in der Folge. Und diesmal beamt sich aber Thor in den Besprechungsraum. Hammond fragt nach, ob man jetzt hier den Sicherheitsdienst rufen solle. Nee, alles okay, meint O'Neill. Ich verbürge mich für ihn. Ja, ihr erinnert euch doch an Thor, sagt er noch. Und ja, stellt da nochmal alle von SG-1 vor. Und auch Hammond natürlich. Thor meint, die Systemlots sind jetzt irgendwie zu den Verhandlungen bereit. Das ist eine gute Nachricht, meint O'Neill. Und in ein paar Tagen werde ich schon laut Thor jetzt eintreffen. Und O'Neill so, hier? Überraschung. Und Thor, ja, hier, das ist so üblich, dass Verhandlungen auf dem Planeten stattfinden. Der Gegenstand der Verhandlung ist, okay, das ist eigentlich relativ dumm, sowas zu machen, aber wenn die das traditionell so machen, okay. Interessant. Ist ja dann kein neutraler
Punkt. Ja, doch, ist er. Ne, du hast ja zwei Warring Parties. Du hast die Goa'uld und die Asgard und das wird auf einem Planeten verhandelt, der weder Goa'uld noch Asgard ist.
Ja, aber es geht ja um den Planeten
Erde. Ja, aber das ist ja wegen Neutralität. Es geht ja um eine Verhandlung zwischen den Goa'uld und den Asgard.
Nicht wirklich. Naja,
na, also, später. Die Erde ist dann einfach nur, es ist ein Verhandlungsgegenstand. Also, mehr Neutralität kannst du jetzt nun mal wirklich nicht haben.
Nee, es geht ja eigentlich darum, ob die Erde. Ich kann es ja jetzt nicht sagen, weil es dann die Folge spoilert. Also rein formell geht es um dieses Abkommen, aber eigentlich steckt ja in dem Abkommen das drinne, ob die Erde überhaupt da ist.
Ja, aber es ist halt nur, Erde ist halt eigentlich nur ein Verhandlungsgegenstand. Es ist keine Party, halt die involviert ist ja eigentlich. Also es geht eigentlich, wenn du das so, das kommt später auch noch, wie gesagt, da gehe ich nochmal drauf ein, aber an und für sich geht es ja wirklich nur um zwei Großmächte im Universum, die sich untereinander kabbeln. Und Verhandlungsgegenstand ist zwar jetzt in dem Fall die Erde, aber die Erde hat mit der Kabbelei zwischen den Asgard und den Goa'uld nichts zu tun.
Ja, indirekt ist halt so.
Ja, kann man
sehen. Nach dem Motto, hier, wer will das Ding haben? Neil meint dann, also beziehungsweise Thor nochmal hier, dass es gibt da drei Repräsentanten von den Systemlords, die werden da hier bald mal eintreffen. Und nebenbei sagt er so, ja, hier, du bist doch autorisiert, hier für die Bewohner der Erde irgendwie zu verhandeln. Und O'Neill, naja, nicht, also vielleicht nicht ich persönlich, aber also fühlt sich da überrumpelt. Und Thor dann, ja, wir haben dich ausgewählt, O'Neill, um die Interessen des Planeten hier zu vertreten. Und
ja, und das ist, ja, das ist auch totaler Blödsinn. Na, also mal ganz ernsthaft, die Asgard, also da siehst du auch nur, dass das eigentlich nur ein Verhandlungsgegenstand ist, ne? Weil eigentlich, wenn es wirklich um die Sache ginge, ne, würde man doch erwarten, wenn es um Planeten ginge, dass dann die Erde selber einen Repräsentanten oder drei Repräsentanten wäre ja eigentlich fair, weil es
geht. Dass es dann so Augenhöhe, ne, ist.
Wählen, ja. Aber anstattdessen bevormunden die Asgard hier in dem Fall einfach mal die Erde und sagen, du oder keiner.
Ja,
das ist totaler Schwachsinn.
O'Neill meint dann, naja, schön und gut, aber könnte auch ein Fehler sein, ne? Und Dr. Jackson zum Beispiel, ne, der ist da wesentlich gebildeter und irgendwie redegewandter, versteht da alle Sprachen. Aber Thor dann, naja, du hast hier deinem Volk den Weg durchs Gate gezeigt und du bist unsere Wahl, O'Neill. Und dann.
Wobei, das hat er ja gar nicht, ne? Das war ja auch der andere O'Neill.
Stimmt, der ohne Humor eigentlich. Man würde ihm da weitere Anweisungen ihm geben, die da wohl bei der Vorbereitung helfen sollen. Und O'Neill dann. Tja, das war's dann. Also, ja. Also es scheint auch nicht so, dass er da jetzt irgendwie erpicht drauf ist, das zu machen. Hat da wohl wenig Lust drauf, wie es scheint. Und wir springen in den Besprechungsraum.
Uiuiui. Ja, Daniel steht da vorne und erzählt den Herrschaften, die anwesend sind, also SG-1 und General Hammond, was über die Gur-Ulti zu erwarten sind. Es scheint also ein bisschen Zeit vergangen zu sein. Thor hat sich vermutlich gemeldet und hat dann auch nochmal Details gegeben, wer denn da kommt. Und Daniel erklärt dann, ja, zum ersten Mal wäre da Kronos, das wäre der älteste griechische Gott. Wobei das ja an und für sich nicht so stimmt. Die griechischen Götter sind ja Zeus und ähnliche Konsorten. Sein Vater wurde nicht als Gott verehrt, also dementsprechend. Aber naja, Daniel behauptet es mal. Er sagt, einer von 12 Titanen, die zu Supreme Beings geworden sind, also ja, Supreme Overlords und... Er war der Gott des Schicksals. Hä? Nein. Er und wurde Vater von Zeus, Hera, Poseidon und Hades. Das ist, ja, hier, das mag vermutlich, also wegen der Hades-Sache, mag das vermutlich irgendwie eine Verbindung zum Gur-Ult Soka geben. Tja, mischt sich dann nochmal ein. Herr Kronos ist einer der most influential der Systemlords. Er war derjenige, der originally banished Soka, das ist auch total, dass der halt Soka verbannt hat. Das sagt aber immer noch nichts zu der Verbindung von den beiden, ne? Also von wegen, er sagt nur, er hat ihn verbannt, aber das da oben, also gerade was Daniel sagte, weist ja irgendwie auf Familie hin oder sowas. Ja, und Kronos war wohl ein Gegner, der von Apophis.
Todfeind im Deutschen.
Ja, Mortal Enemy, ja, Todfeind. Ja,
genau.
Daniel schließt dann daraus, ja, das könnte auch der Grund sein, warum sich die System Lords Apophis Angriff auf die Erde nicht angeschlossen haben. Ja, Tiax sagt dann auch, ja, die System Lords, die vereinigen sich halt nur selten um das, wenn dann hier um Goal Territory gegen äußere Einflüsse zu beschützen, wie die Asgard oder die Retu. Aber innerhalb der Gesellschaft würden sie sich halt immer noch gegenseitig bekämpfen, um irgendwie mehr Macht zu bekommen, mehr Domain. Und ja, Daniel wechselt dann auch das Thema und sagt dann, you. Und hier versteht das nicht. Also ich weiß gar nicht, wie sie im Deutschen das machen. Mhm. Im Englischen ist das halt so ein Wortwitz, ne? Er sagt dann, and the second Gur-Ult representative we are expecting is you. Und O'Neill, der sitzt da so gelangweilt, völlig, als geht es überhaupt nichts an, ne? Und hier sagt, me? Und nee, you is the name of the Gur-Ult. Okay, sorry. Und dann sinkt wieder Jack in seinen katatonischen Zustand. Also der hockt da wirklich, als geht ihm das Ganze überhaupt nichts an, ey. Weißt du, so wie, ja, so wie irgendwie, keine Ahnung, jemand, so ein typischer Schüler im Physikunterricht. So.
Ja, im Deutschen geht es leider komplett verloren. Also da ist es, fragt Uni einfach so, hä, wie? Also, ja.
Naja. Ja, okay, kann man auch schlecht übersetzen.
Ja,
auch genannt Yu der Große, kein Gott per se, er könnte aber Chinas erster Kaiser gewesen sein. Legenden besagen, dass er große mystische Kraft gehabt hätte und dass er aus einem Drachenkörper auf die Welt gekommen ist. Und ja, er hätte wohl die erste Dynastie gegründet und war wohl ein harsh ruler. Ja, er könnte. Er hat aber, muss man auf der Gegenseite sagen, sagt er auch, er hat eine Notable positive influence auf die Erde gehabt, ne? Also China hat halt viel, viel entwickelt, ne? Was halt auch viel zum technologischen Fortschritt beigetragen hat.
Ja, ich hatte noch gelesen, der soll damals, also irgendwie gibt es da so Legenden auch über den und der soll da wohl, gab es einen Flutmythos, da soll er irgendwie das Land vor Überschwemmung irgendwie gerettet haben. Und zu dem Dialog noch hier mit dem Yu, das hat mich etwas an Rush Hour 3 erinnert. Da gab es ja auch so eine Szene hier mit, waren die da in einem, wie heißt das, weiß nicht, ob es Karate oder irgend so ein Dojo, irgend sowas waren. Und da gab es ja den Dialog hier, du, nein, nicht du, ja, ich bin du, irgendwie, das wurde so.
Mehr, Doktor, Doktor, ja. Doktor, Doktor.
Wer bist du?
Du.
Nein, nicht ich, du.
Ja, ich bin du.
Jetzt antworte gefälligst auf meine Frage, wer bist du?
Sagte ich doch schon.
Bist du taub?
Nein, du bist blind.
Ich bin nicht blind, du bist blind.
Das habe ich doch gerade gesagt.
Du hast gerade was gesagt.
Ich habe nicht was gesagt, ich sagte du.
Ja, aber das frage ich doch.
Und du antwortest.
Halt die Klappe. Du.
Ja.
Nicht du, er. Wie heißt du?
Er.
Nein, du.
Ich bin er.
Er ist er und ich bin du.
Und ich versuche dir gleich deinen faltigen Hintern, Mann. Ich hab dich schon satt, kapiert? Er verarscht mich. Du verarschst mich.
Und O'Neill sagt dann, weißt du, immer noch in seinem hier zusammengesunkenen Zustand irgendwie, Dankeschön, weißt du. Und Daniel, also O'Neill benimmt sich da echt momentan voll daneben. Und O'Neill sagt, oh, okay, sorry, sorry. Keine Ahnung, was O'Neill hat. Vielleicht hat er seine Tage, ich weiß es nicht. Der, der hockt da irgendwie total gelangweilt und missmutig und alles kotzt ihn an. Weißt du, wie ist es doch so wie so ein Teenager, weißt du, so, das ätzt, das nervt, kein Bock. Lass mich doch alle mit dem Scheiß in Ruhe.
Ich glaube, der wäre wieder gerne einfach auf einer normalen Außenmission, also Mission halt, als da jetzt irgend so ein diplomatisches Zeug zu machen.
Daniel fährt dann auch fort und sagt dann, ja, Thor hätte wohl gesagt, dass Yu wohl am ehesten diesen Vertrag unterstützen würde, weil seine Interessen wohl gar nicht in dieser Ecke der Galaxie läge. Ja, Hammond fragt dann nach dem dritten Goa'uld und Daniel wechselt dann mal in seinem Dia-Projektor das Bild. Ja... Hier, dass diesen Goa'uld sind wir noch nicht begegnet, aber wir kennen ihn. Und zwar geht es um Nirti. Diejenige, die auf alle bis auf einen Überlebenden auf P8X987 ausgelöscht hat. Und ja, vier Members vom SGC natürlich auch. Und sie wollten das Stargate der Erde zerstören und Kata, oh, Cassandra's Planet. Ne? Und dann. Ja, Daniel fährt dann auch weiter fort und sagt dann, Nirti ist auf der Erde relativ unbekannt. Es gibt in Early Hindu References, war sie wohl die Destructive Goddess of Darkness. Ja, Carter dann ist ein bisschen skeptisch. Die lassen wir jetzt einfach hier so rein und ja, Hammond bestätigt das, sagt auch, ja, er ist damit auch nicht unbedingt glücklich und bedankt sich bei Daniel Jackson. Das Licht geht dann auch wieder an. Und ja, Hammond macht dann einen Move, wo man wissen könnte, dass das in die Hose geht. Er sagt dann, Tiak, hier, wie wär's, Liaison für den Goa'uld und fährt dann auch weiter fort und will dann Daniel ansprechen. Und Tiak sagt, nein, Mr. General Hammond, ich hier keinen Disrespekt, aber nee, das geht so gar nicht.
Das ist auch echt eine dumme Idee.
Ja, ja, und er sagt ja auch noch was, irgendwas von den Petty Needs of the Goa'uld und Daniel. So, ich werde mich um die Belänge der Goa'uld kümmern zu hören. Und dann, ja, okay, Hammond sieht dann auch ein, dass das eine doofe Idee war. Und, ja, Tiak, sie unterstützen dann Major Castleman in Base Security. Nach Thors Aussage gehört zu den Treaty Laws, dass hier keine Waffen erlaubt sind und im ganzen Gebäude. Ich mir dann auch denke, also alles kann doch eine Waffe sein. Also, ne, was ich weiß, keine Ahnung.
Werkzeug.
Ein Feuerlöscher, ja. Den du jemanden auf den Kopf haust, eine Gabel, ein Essensbesteckmesser oder sowas. Also da muss ja wirklich alles wegräumen, keine Ahnung.
Thomas, es wird alles ausgetauscht, die haben jetzt nur noch Plastikgabeln.
Tischbeine oder sowas, keine Ahnung. Die sitzen jetzt alle nur noch auf dem Boden.
Da werden Polster dran gemacht.
Ja.
Kannst du nicht mehr nehmen als
Waffe. Am besten alles in so eine Gummizelle verwandeln. Nichts drin.
Also eine Irrenanstalt
bauen. Ja, genau. Also,
und da verhandeln die drin, das ist auch mal neu. Ja.
Ne, gerade in der Situation. Also wir wissen ja, dass die Schilde jetzt von normalen Waffen nicht so unbedingt durchdringbar sind. Das heißt, du brauchst irgendwas total Banales. Ne, also so ein abgebrochenes Tischbein oder sowas. Also theoretisch müsstest du das ganze SGC entkernen. Und ihr findet das auch nicht so unbedingt so weise und... ja, Hammond wendet sich dann auch an O'Neill und sagte, hey, hier, wir trauen den Asgard, weil sie gesagt haben, dass sie vertrauenswürdig würden. Und wenn das deren Regel ist, dann ist das so. Wir werden das Stargate Center komplett abriegeln. Ne? Das gibt's kein Rein und kein Raus. Der Secretary of Defense wird hier dem Präsidenten vertreten. Hier, irgendwelche Storage Rooms werden in Meeting Rooms umgewandelt. Und ja, sie kriegen alle noch Ordner mit Assignments. Preparation Instructions und ja, allem möglichen, was die Asgard noch so alles angeordnet haben. Und ja, viel Arbeit, nicht viel Time, ne, und dann Szenenwechsel.
Ich wollte nochmal fragen, wie es im Original ist, weil im Deutschen wird in der Folge jedenfalls, kann auch sein, dass sich das später ändert, das bin ich mir unsicher, das wissen vielleicht die Hörerinnen und Hörer, er wird nämlich hier irgendwie immer Yu genannt und nicht Yu, also im Deutschen jedenfalls.
Ja, im Englischen ist es Yu, ansonsten macht der Wortwitz
sechs. Ah ja, ist es Yu, ja, genau. Das ist irgendwie mir nur aufgefallen. Ja, wir sind in einem Sicherheitsraum, so wird er hier deklariert.
Im Englischen heißt das Storage Room.
Okay, Sicherheitsraum ist auch ein bisschen, habe ich noch nie gehört, den Begriff. Sam entsorgt da die Handgeräte, beziehungsweise werden die da irgendwie weggepackt. Und ein Soldat fragt nach, hier, was ist denn da mit Major? Sie nimmt da dieses Heilungsgerät da in die Hand und meint, das ist nur ein Heilungsgerät hier, Gold-Heilungsgerät. Aber das andere hier, der Rest ist Waffen. Und ja, genau, das Heilungsgerät verbleibt im Tresor, der Rest wird irgendwie da weggekarrt. Wir springen in einen Korridor. Jack fängt Hammond da ab und ja, General und hier Colonel. Wie laufen denn die Vorbereitungen überhaupt? Und ja, O'Neill meint, er hätte keine Ahnung, wie aufregend Diplomatie sein kann. Wirkt nicht sehr glaubwürdig, aber er sagt es jedenfalls. Was gibt's denn hier überhaupt? Und Hammond, ja, ich weiß es nicht, irgendwie, es geht wohl um Teal'c. Sie bleiben dann vor Teal'c und einem Sergeant stehen. Teal'c, Sergeant? Wo ist das Problem? Der Sergeant meint ja, der Teal'c will seine Waffe nicht abgeben. Und ja, Teal'c? Und der, nee, genau wie du, glaube ich auch nicht, dass wir alle Waffen hier entfernen sollten. Und Hammond bekräftigt nochmal, das sei aber eine Asgard-Anweisung und das sollte alles entfernt werden. Sonst scheitert der, also ist der Gipfel gescheitert. Und ja, O'Neill sagt es auch nochmal, kein Gipfel, keine Einigung. Ja, die Gold, die ihr eingeladen habt, die gehören zu den gefährlichsten und verlogensten, die ich kenne. Ist natürlich ein Quatschsatz, weil es sind alle. Also es sind alle so. Also deshalb ist der Satz eigentlich überflüssig, würde ich mal sagen. Hammond meint dann, ja, Thor hat uns versichert, dass diese Gold auch keine Waffen mitbringen werden. O'Neill, ja, hier, wenn wir uns hier nicht einigen, dann werden sie Hunderte ihrer Raumschiffe herschicken. Also es potenziert sich jetzt auf einmal. Ich weiß nicht, warum.
Nein, so. Ja, ja, die Hunderte wäre ja doch korrekt, weil es hieß ja vorhin 100 Mal so viel. Ne, das passt ja schon. Im Englischen passt es dann aber nicht mehr. Und Nils sagt in diesem Fall, da, es wurde ja vorher gesagt von Thor, ja, 100 Mal so viel. Ich glaube, bei Apophis Geschichte waren 2, 3?
Das waren 2.
Also mindestens. Ne? Also Invasion, war Chlorels genau, und Apophis. Ich war mir nicht ganz sicher, ob es noch ein drittes gab.
Das heißt, wir haben nur 2 gesehen.
2 im Bild, 200. Ja. Aber O'Neill sagt im Englischen nämlich, es werden 100 schicken. Nicht Hunderte, sondern 100.
Ja. Du weißt eben so gut, wie ich, was das bedeutet. Und Hammond dann, ja, Teal'c, ich befehle es Ihnen, die Waffe abzugeben. Ja, der macht das jetzt auch, wendet sich ab, wirkt aber irgendwie nicht so zwingend glücklich. Dann noch eine Miniszene im Stargate Center. Soldaten rennen durch die Korridore, alles wird da abgeschottet. Und dann über Lautsprecher, ja, sämtliche Kontrollpunkte sind besetzt. Ebene 3 bis 28 dürfen nur noch von autorisiertem Personal betreten werden. T-9 Minuten bis zur Ankunft. Und dann springen wir den Kontroll-Torraum.
Ja, warte, hier haben wir noch sehr, sehr witzig, das Security-Personal rennt da rum, ist natürlich bewaffnet. Obwohl ja alle Waffen weg sein sollen.
Du hast recht, ja.
Und wir sehen ja auch den Gate-Room und da stehen noch 2 von diesen Geschütztürmen. Die sind später in der Folge, wurde auch bei IMDb erwähnt, die werden später dann entfernt, aber die stehen da halt noch. Das heißt, sie haben so einen Standard-Shot genommen.
Das Gate wird angewählt nun. Soldaten stehen da, Hammond ist da auf der Rampe auch. Der Besuch wird erwartet. Sims beobachtet das alles dann oben vom Kontrollraum aus. Da sind noch andere Besucher. Ja, die Tür zum Torraum öffnet sich und Sam, Daniel und Jack betreten den Raum.
Hier an der Stelle, hier war in der IMDb einen angeblichen Fehler. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber dreht sich das Gate überhaupt, wenn es angewählt wird?
Oh, habe ich jetzt.
Also mir ist das noch nie aufgefallen. Laut IMDb wäre das nämlich falsch, weil das letzte Symbol, was dann einrastet, wäre wohl das der Erde, aber das ist ja der Ausgangspunkt. Also, ja. Es ist, also ich habe das noch nie gesehen. Also kannst du wie beim Telefon, bei der Caller-ID dann sehen, woher es kommt? Also das haben wir bis jetzt noch nie irgendwie erwähnt.
Ja, das wäre mir aber auch neu.
Na, aber auf jeden Fall, was auch neu wäre gegebenenfalls, also mir ist es noch nie aufgefallen, dass beim Anwählen, also klar, die Dinger rasten einfach ein, aber ich habe noch nie gesehen, dass sich das Gate dabei dreht. Hier in dem Fall dreht es sich aber. Na, also wenn, wäre das eher so eine Unschönheit, so weil es vorher das auch noch nie getan hat. Also ich hätte es noch nie gesehen.
Achso, Daniel hat natürlich jetzt keine Uniform an, ist ja Zivilist, man vergisst es manchmal, hat einen Anzug an. Chevron 7 sei aktiviert und Aktivierung von außerhalb, fand ich auch irgendwie interessant, ja, woher denn sonst? Also natürlich von außerhalb, wird jetzt kaum vom zweiten Gate der Erde angewählt werden.
Wer weiß.
Naja, das Wurmloch etabliert sich, alle sind da gespannt, was auf sie zukommt. Und was kommt denn auf sie zu? Es kommen Kronos, der durchs Gate kommt, danach eine Irti und dann Yu, in Klammern Yu. Die drei bleiben da oben an der Rampe stehen.
Genau.
Und das Wurmloch verschwindet.
Und hier sage ich dann kurz, wen spielt. Kronos wird gespielt von Ron Holder. Zweimal MacGyver, einmal Highlander, einmal Millennium, einmal Akte X. Er sieht auch so aus, als würde er in so einer Highlander-Dings mitspielen. Weißt du, mit so seinem Fellmantel.
Da hast du recht, gesehen, ja. Ne?
Einmal Akte X, zweimal Outer Limits, zwei weitere Male kommt er nochmal in SG-1 vor und er ist Voice-Actor in ganz, ganz vielen Mangas, also im Original, habe ich gesehen. Also wirklich unzählige. Okay. Dann haben wir als Nierti Jacqueline Zamunda, der Prinz aus Zamunda, ist sie da vielleicht verwandt?
Das klingt so, ja.
Zwei weitere Male SG-1, einmal Smallville, dreimal Arrow, zwei Dutzend Rollen nur insgesamt und Yu ist relativ unbekannt, er hat einmal in Sentinel mitgespielt, einmal in Dark Angel und taucht neunmal insgesamt in SG-1, aber in verschiedenen Rollen und ansonsten wirklich wenig mehr.
Und dann springen wir in den VIP-Raum.
Echt?
Ja.
Ach so, ja, du hast ja ein anderes Transcript, bei mir steht nur SGC. Ja.
Auch gut.
Ja. Und dann, nein. Also völlig mumpitzig. Die sind ja in einem Korridor, sie betreten den VIP-Raum.
Ja.
Das ist mal wieder einer dieser ominösen Korridore. Ja, Daniel sagt dann, hier, das ist der VIP-Raum. Das heißt, very important. Ich hoffe, das ist okay. Das ist so umgangssprachlich. Hey, YOLO, alter Digger. Kronos beschwert sich.
Das sind so Fackeln.
Also bitte, das ist doch hier eure Unterbringung. Das ist ja wirklich erbärmlich, armselig und
fängt ja gut an.
Keine Ahnung, Daniel will sich da rausreden und draußen hört man auf jeden Fall dann irgendwelches Geschrei und Yu brüllt dann rum, you will not stand for this und Kronos geht dann raus und was soll denn das hier und da steht dann Tiag, Nirti und Yu im Korridor und man beleidigt sich so ein bisschen gegenseitig, ne, Scholva und Onak, Holka, Shaka und hast du nicht gesehen. Und Daniel mischt sich auf jeden Fall ein, was ist denn hier los und Nirti sagt dann, hier, eure komischen Überwachungsgeräte wurden wirklich schwächlich, also wirklich blödsinnig versteckt. Ich habe sie gefunden, ja, aber die sind ja gar nicht versteckt. Die sind ja nur... Yu gibt ihm dann so eine Kamera, so eine kaputte, die sie wohl irgendwie abgehackt haben. Wie auch immer sie das gemacht haben, sie nehmen doch keine Waffen mit. Sind die jetzt, haben die sich auf den Stuhl gestellt und dann daran rumgerissen?
Das ist möglich, wer weiß.
Ob sich ein Guaul so viel Arbeit macht.
Oder sie haben so eine Gabel genommen und dann so...
ein paar Mal gegenwerfen, ja. Ich bewerf dich mit Wattebäuschen, bis du blutest. Und Daniel setzt dann auch weiter fort, ja, Sicherheitskameras und die sind ja nur für eure Sicherheit. Und Tiag sagt, das wollte ich ja auch gerade erklären. Und ja, wir werden hier uns nicht bespitzeln lassen. Da sind sich die Gold wohl alle einig. Und Daniel sagt dann, ja, okay, dann machen wir die Kameras in den Räumen ab, aber in den Hallen, also in den Gängen, in den tollen Korridoren werden sie auf jeden Fall bleiben. Kronos nickt und Nierti und Yu stimmen dann auch zu. Kronos wendet sich nochmal an Tiag. Hier, verpiss dich, ich will dein Gesicht nicht nochmal wiedersehen, Verräter. Und Tiag bedankt sich noch mit einem anderen Fluchausruf und wir wechseln in den Briefingraum.
Genau, und seine Lippe bebt bedrohlich.
Uiuiui.
Er ist, ja, nicht begeistert. Im Besprechungsraum sind Tiag und Daniel, die Treppe hinuntergehen. Tiag geht nochmal jetzt auf die ganze Sache ein hier. Als Primus von Apophis habe ich oft gegen den Jafar von Kronos gekämpft. Ja, es gibt nur einen anscheinend. Ich weiß nicht.
Achso, da ist das Transcript nur falsch. Im Englischen heißt es The Jafar. Das kann ja plural wie Singular sein.
Also. Aber im Deutschen sagen sie es auch. Ich habe da nochmal, ich habe die zweimal gesehen, die Folge. Und sie sagen wirklich gegen den Jafar. Also es muss richtig ein krasser gewesen sein. Ist da falsch synchronisiert auch, ja. Und Daniel dann, du hast da sicherlich gegen viele rivalisierende Goa'uld gekämpft und, aber, sorry Tiag, ne, aber es war mehr so eine persönliche Sache, oder? Also, er ist da etwas auf der Spur. Und hier, naja, hier, mein Vater war einst Primus von Kronos, als ich noch ein Kind war, wurde dem, also seinem Vater wohl da von Kronos befohlen, einen Goa'uld anzugreifen, der aber irgendwie noch mächtiger war. Und der Kampf, der konnte irgendwie gar nicht, also unmöglich gewonnen werden. Und dann, als die erwartete Niederlage eintrat, hat dann Kronos meinen Vater zur Strafe umgebracht und meine Mutter und mich ins Exil geschickt. Und ja, wir flohen danach Shulak. Also hier erfahren wir so nebenbei, dass die ursprünglich eigentlich gar nicht hier, ne, von Shulak kommt, dass das seine Heimatwelt gar nicht ist. Und ja, er hat sich wohl geschworen, dann der Stärkste der Jafar irgendwie von allen sein, ne? Ich will der Allerbeste sein, der keiner von mir war, um eines Tages zum Primus von Apophis ernannt zu werden. Hat er dann ja auch irgendwann geschafft. Und
echt?
Und dem erklärten Todfeind von Kronos, ach so, das sagt er jetzt nochmal, aber das wurde doch vorhin schon von Daniel erwähnt. Naja. Hammond gesellt sich nun zu dieser Runde und meint, ja, die Gäste haben sich jetzt sicher einquartiert. Also die haben sich anscheinend wieder etwas beruhigt. Die Goa'uld verlangen irgendwie die Entfernung von diesen ganzen Spycams in den Quartieren. Und Hammond, ja, ist es wirklich, also soll das so wirklich sein, ne? Und Daniel, naja, ich dachte schon, dass wir den Gefallen irgendwie den tun sollen. Aber ich habe ihnen auch gesagt, im Flur, die Kameras, die sollten doch dranbleiben. Das ist so eine Art Kompromiss. Und Hammond, wenn das unbedingt notwendig ist. Und Daniel sagt dann, ja. Hammond kehrt dann in sein Büro zurück, wo der Verteidigungsminister da schon und andere hohe Tiere auf ihn warten, steht hier. Daniel fragt dann, ist wieder alles in Ordnung? Und Tiag, das hoffe ich. Aber Tiag schaut irgendwie immer noch düster rein, finde ich. Ja. Und wir wechseln dann in den Lagerraum 12a.
Genau, ja, Conference Room steht hier im Englischen. Aber ja, das ist einer der Besprechungsräume. Wobei, sieht man, dass es 12a ist? Es könnte vermutlich irgendeiner von den beiden sein. Und hier nestelt sich an der Uniform rum. Ne? Der macht die gerade zu. Der hat ja wieder sein Paradeding da an. Und Carter kommt dann dazu und sagt dann, hier, ich wollte Ihnen nur Glück wünschen. Und ihr bedankt sich. Und, ja, sind so nervös. Und ja, eher confused. Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt soll. Das ist, wobei, das habe ich vorhin vergessen. Das ist ja natürlich auch sehr, also ne, wir haben darüber gesprochen, dass die Asgard sich dann einfach mal der Erde vorschreiben, wer sie denn zu vertreten hat. Ne? Andererseits suchen sie sich gerade O'Neill aus. Also theoretisch könnte man den Asgard an der Stelle, ne, also O'Neill ist ja jetzt nicht unbedingt der diplomatischste.
Ja.
Ne, man könnte so, den Asgard auch unterstellen.
Vielleicht dass, sollte es scheitern.
Genau, dass sie irgendwie damit planen, dass es in die Hose geht. Na, also irgendwas, also das ist irgendwie so ein bisschen fishy, würde man im Englischen sagen. Genau, Carter sagt dann, ja, hier, die Asgard hat Vertrauen in sie und ich könnte das jetzt nicht, also die Aufgabe übernehmen, also nicht das von wegen in ihnen vertrauen, so, weil ja, sie hätte Bilder in ihrem Kopf und glaubt wohl, dass Kronos derjenige ist, der den Ashak geschickt hat, der Jolina töten sollte. Ich hasse ihn hier zu haben. Und ihr sagt dann, ja, ich hasse sie alle. Also, das ist doch eh scheiße. Und dann kommen nämlich die Herrschaften nämlich alle rein. Na, Daniel führt die an.
Hier an der Stelle muss ich einen schlechten Witz einsprießen lassen. Keine Ahnung. O'Neill sagt hier im Deutschen, Major, ich hasse sie, egal wo sie sich aufhalten. Und da dachte ich mir, wieso hasst Jack denn jetzt auf einmal Sam? Ist er jetzt irgendwie wegen der Beförderung oder? Okay, das musste sein, Entschuldigung. Mach weiter.
Ja, Carter flüstert ihn noch so. Ja, viel Glück. Und sie geht, die Goa'uld setzen sich um den Tisch herum und ihr plappert so ein bisschen vor sich. Hallo, kommt doch rein, setzt euch. Hallo, danke, Dr. Jackson. Hello, you. Und ich glaube hier. Und dann beamt sich wieder Thor herein. Und und ihr lapidar, the gang is here. Wir können wohl anfangen. Thor übernimmt dann auch die Verhandlungen und sagt dann hier, das Asgard High Council grüßt alle Anwesenden und dankt für die Gelegenheit, hier für Frieden zu verhandeln, also um Frieden zu verhandeln. Und Yu kommt direkt zur Sache und sagt dann hier, die Assistant Lords würden gerne das Asgard Proposal hören. Keine Ahnung, was quatschen die da überhaupt, ne? Weil dann fangen ja die Goa'uld unter sich so ein bisschen an. Unag, Arik, Kree und Goraka, Semu und Yu haut nochmal auf den Tisch und Connor Kree, Krena, Arik, Asgard und Neil dann auch zu Thor, ey, wollten wir hier nicht alle dieselbe Sprache sprechen? Und Kronos ja, steht dann abrupt auf und brüllt O'Neill an, ach, und dann gehen sie auch raus und O'Neill dann, hey, was denn jetzt passiert? Ja, du hast sie wohl beleidigt. Ich? Sie beleidigt? Ja, hier, du hast die Wahrheit halt ausgesprochen und ja, aber das war halt zu erwarten. Na, also von mir hier wieder der Hinweis darauf, ja, dass Asgard wollen, dass das scheitert. Ne, also sie schon gemein. Haben das erwartet. Ja, ja. Ja, aber was habe ich denn getan? Sie waren sich doch am Anschreien und ja, die System Lords unter sich haben wohl eine relativ fragile Beziehung untereinander und wie wir mit ihnen. Und ja, Daniel kam dann rein, er hat wohl die Go-Ult gesehen, die den Raum verlassen haben. Was ist denn hier passiert? Und ja, wir haben wohl nur Hallo gesagt und haben uns ein bisschen beleidigt und dann in den Recess gegangen. Und dann wendet sich O'Neill wieder an Thor. Sagt dann, hier, kannst du mir mal verraten, wie ihr überhaupt die Go-Ult zu so viel Macht habt kommen lassen. Ich meine, ihr habt die Technologie und Thor sagt dann, ja, tut mir leid. Wir waren gezwungen, diese Situation für lange, lange Zeit zu ignorieren und wir haben halt eigene Probleme und wir haben in unserer Heimgalaxis auch einen Gegner, der viel schlimmer wäre als die Gua'uld und Daniel, oh, worse? Ja, Thor, ich kann das hier nicht weiter. Vor allen Dingen, I cannot, das ist ja auch falsch eigentlich, ne? Er will nicht. Er könnte schon, ja. Er will nur nicht.
Kein Bock drauf, nee.
Nee, wir haben nur limited resources und ja, die benutzen wir, um die Treaties mit den Go-Ult durchzusetzen. Ja, aber keine Ahnung, sagt dann Danny, was passiert jetzt eigentlich, wenn zum Beispiel ein Rogue Go-Ult wie Sokar, der halt verbannt worden ist, hinter uns, also uns anzugehen und ja, sagt Thor dann auch, ja, müssen die System Lords wohl eingreifen. Das ist wohl das liegt wohl am Feudalsystem. Das Feudalsystem der Go-Ult wäre ihr größter Vorteil. Ja, der größte Konzern, den die Go-Ult hätten, wäre, dass ein einzelner Go-Ult da mehr Macht an sich reißt. Und wenn Sokar jetzt die System Lords übernehmen würde, dann könnten die Asgard wohl nicht genug Power haben, um ihn zu stoppen. Was auch irgendwie dieser Satz, also diese Aussage macht überhaupt keinerlei Sinn. Also das ist wirklich kompletter Mumpitz. Na, also von wegen, ja, warum sollten die Gua'uld System Lords irgendwie eingreifen, wenn ein Rogue Gua'uld da irgendwie die Erde angreift? Weil, ne, der ist ja nicht Teil der System Lords. Na, also von wegen, das Treaty zwischen den System Lords.
Ja, ich weiß ja nicht, was da konkret jetzt drinsteht, ob das dann irgendwie auch so ein Verteidigungsfall Sache ist, ob das damit irgendwie in den Verhandlungen.
Ja, sie würden ja auch nicht, angreifen, kämen jetzt, die Rietu an und würden die Erde angreifen. Ja. Also da mischen sich die Gua'uld ja auch nicht ein.
Eigentlich nicht.
Na, also es ist eigentlich Quatsch. Und auch, dass hier so ein einzelner Gua'uld hier irgendwie alle System Lords niedermachen könnte, das ist auch Blödsinn. Also. Ja, keine Ahnung. Vor allen Dingen an für sich war er sowas, ja. Also von wegen, der war ja der Obermotz. Ja, und O'Neill fasst dann irgendwie zusammen, wobei ich weiß gar nicht, wie er das jetzt zusammenfasst, weil das hat überhaupt nichts mit Thors Aussage von gerade zu tun. Also ihr Bluff, die geholt, ne? Also wirklich, wirklich großen Bluff. Die sind so mit sich mit das selber beschäftigt, dass sie das euch auch noch abkaufen. Und Thor geht aber nicht drauf ein, sagt er, ich müsste zurück zu meinem Schiff. Die Gua'uld werden eine Zeit lang brauchen, um sich wieder hier treffen zu wollen. Und hier, sie können mich hiermit kontaktieren. Ihr kriegt so einen glimmenden Stein, der schwebt auch dann in O'Neills Hand. Thor erklärt dann halt, wie es funktioniert. Ne? Das funktioniert so lange, wie sein Schiff im Orbit war. Und man müsste es nur in der Hand halten und reden. Und Daniel bedankt sich bei Thor. Und Thor sagt dann auch hier, diese Verhandlungen werden nicht einfach sein. Die Asgard werden große, große Opfer bringen müssen, so wie ihr auch, und dann beamt er sich wieder weg. Und Szenenwechsel.
Wir springen wieder in den Besprechungsraum. Jack betritt den und murmelt da irgendwas Wütendes, lockert dabei seine Krawatte. Ja, verdammt hier, das Schicksal der Welt lag in meinen Händen und ich hab's vergeigt. Ja, da ist der Sims schon. Ja, ich gehe davon aus, dass sie sich doch entschuldigt haben und ja, ich hab's versucht, aber die wollten mich nicht empfangen und Hammond ist da auch, ja, was denn jetzt? Und O'Neill, ja, Daniel hat einen formellen Brief an die Gua'uld verfasst. Ich habe den unterschrieben und ja, der Junge läuft zur Hochform auf, wenn es nötig ist. Sims dann, hier steht Simmons jetzt. Das ist aber
ja, wir sind nicht bei Spawn.
Vermutlich gehört dieses Verhalten zur Verhandlungsstrategie. Das hofft O'Neill, denn Thor hat es erklärt, irgendwie große Opfer werden verlangt. Und Carter, ja, vielleicht suchen sie denn irgendwie nach Wirten und das sei doch dann wohl nicht akzeptabel, oder? Fragt O'Neill mal. Man kann ja mal nachfragen. Und hier, ja, wie du schon gesagt hast, O'Neill, die Alternativen könnten noch gefährlicher sein.
Wobei ich mir persönlich immer denke, also mal ganz ernsthaft, wie kommen die denn immer auf Wirte? Wie kommen die immer
ich weiß
auf
nicht, Wirte? Die haben ja genug.
Ja, ja, eben. Also die haben Millionen Planeten, von Menschen unter sich. Also genau. Wenn sie Wirt brauchen,
die haben noch Hunas, die haben alles.
Es gibt keine Shortage also, an Wirten.
Ich verstehe es auch nicht. Wir sind ja nicht bei den Trill irgendwie.
Keine Ahnung. Also, selbst da gibt es ja genug Leute, die kompatibel sind. Ja, also das ist ja völliger Blödsinn.
Daniel meint auf jeden Fall, man sei jetzt bereit und ja, wir gehen dann in den Konferenzraum. Die Geult warten da schon bereit. Thor ist da auch mit dabei. Jü dann hier, wir akzeptieren die Entschuldigung des Repräsentanten der Menschen und sind bereit, uns das Asgard-Angebot anzuhören. Jack, also redet jetzt nicht dazwischen, hält lieber seine Klappe, sein Mundwerk bleibt geschlossen. Thor dann als Gegenleistung für die Einbeziehung der Erde in die geschützten Planeten. Anhang 10815, also fast 0815, gewähren die Asgard den Geult den Zugang zur Passage von Nilor. Das ist, glaube ich, eine ausgedachte Passage, weil ich hatte dazu nichts gefunden. Könnt ihr mich gerne korrigieren, ob das das wirklich irgendwie gibt.
Ja. Das ist Passage. Vermutlich das Wurmloch in den Delta-Quadranten. Das ist in den Gamma-Quadranten ist es ja.
Ja. Ja, Nilor klingt ja auch wie Nilix, wer
ja,
weiß.
Ja, ja. Ja, vielleicht doch der Delta-Quadrat.
Und Yu dann nach den intergalaktischen Vorschriften Sektion 32, was? Jetzt wird es wirklich Star Trek-mäßig. Sektion 32, so rum, ist es keine menschlichen, was steht denn hier? Menschlichen Planeten gestattet, sich technologisch so weit zu entwickeln, dass daraus eine Bedrohung für die Geult resultiert. Und Thor dann, ja, das ist korrekt. Und Jax guckt ein bisschen zwischen den Verhandlungspartnern so hin und her und niiert, ja, hier, die Definition einer solchen Bedrohung ist aber dann ganz allein Aufgabe der Geult-Systemlords. Also das ist dann wohl Ansichtssache oder das entscheiden die dann, wie sie Lust haben. Und O'Neill dann so, was? Also ist da sehr entsetzt und erntet dafür natürlich nicht wohlwollende Blicke und ja, führt es aber weiter aus, ja, Entschuldigung. Und darf ich eine Frage stellen Richtung Thor? Der meint dann, ja, der Repräsentant der Menschen hat das Wort. O'Neill bedankt sich, soll das bedeuten, unsere Entwicklung wird eingeschränkt? Yu nickt dann und Kronos führt dann weiter aus, dass eben der Pakt hier, dieser Pakt nur klarstellen soll, dass die menschliche Spezies nur existiert, um den Geult Systemlord zu dienen und zwar als Wirte und Sklaven.
Im Englischen heißt es ein bisschen anders. Das ist nicht primärer Grund des Treaties, sondern von wegen hier, das Treaty würde anerkennen, dass die menschliche Rasse halt existiert, um den Geult als Host zu dienen und als Sklaven.
O'Neill lacht nun laut, wie bitte? Thor fragt dann die Systemlords hier, akzeptieren sie das Asgard-Angebot? Kronos und Neirti nicken und Yu äußert sich nochmal, die Geult-Systemlords akzeptieren das Angebot und verlangen eine weitere Konzession. Wir verlangen die bedingungslose und sofortige Abschaltung des Tauri-Sternentors. Und Yu schaut nochmal zu Thor und dann ergänzt Yu, beider versteht sich.
Ja, an dieser Stelle merkt man mal, also von wegen, dass das unsinnig ist. Also, ne, das, weißt du, wozu wurden die Leute der Erde jetzt überhaupt gebraucht? Die haben damit überhaupt nichts, ne? Die Goa'uld sagen, sie hätten gerne dies und das. Die Asgard sagen, wir geben euch das und das. Also, was die Erde da jetzt beizutragen hat, völliger Blödsinn. Das hätte auch ohne die stattfinden können. Aber hier an dieser Stelle erkennt man etwas, was natürlich erschreckend ist. Die Asgard sind nicht die Guten. Zum einen haben sie anerkannt, dass alle Menschen, Sklaven und Wirte, potenziell Wirte.
Aber sie tun so, teilweise.
Wirte sind, das steht ja in diesem Abkommen.
Ja.
Also, ja. Vermutlich haben die Asgard irgendwie Wichtigeres im Kopf, was jetzt die Galaxis angeht. Das ist dann vermutlich wichtiger.
Genau, die haben ja ihre eigenen Probleme.
Die es zu verteidigen gibt. Die Menschen sind jetzt erstmal scheißegal. Und Vor allen Dingen, die Goa'uld sagen ja von wegen hier, das ist ja irgendwie Teil vom Treaty, dass hier kein menschlicher Planet irgendwie so viel Macht erreicht, und damit sie den Goa'uld gefährlich werden können. Darauf achten die Goa'uld schon selber. Warum sollte ich das jetzt in diesen Vertrag schreiben? Das heißt eigentlich, dass dieser Passus des Vertrages etwas ist, was die Asgard umzusetzen haben. Ja, also die Goa'uld-Feudalherrscher sorgen ja sowieso dafür, dass die irgendwie dass ihre Untergebenen im Staub kriechen. Also wenn es jetzt wirklich um andere menschliche Bevölkerungsgruppen geht oder sowas, die nicht unter Goa'uld-Herrschaft leiden, also warum sollte man das in diesen Pakt reinschreiben? Das heißt, das ist ja eigentlich nur eine Vorschrift für die Asgard. Das heißt, die Asgard müssen zu negativen Handlungen gegenüber irgendwelcher menschlichen Bevölkerung genötigt werden, damit diese nicht den Goa'uld gefährlich werden können. Weil die Goa'uld tun das selbstverständlich selber. Das müsste ich jetzt nicht in den Vertrag aufnehmen.
Nee.
Deshalb tauchen ja auch immer in der menschlichen Geschichte immer so irgendwelche Erzählungen von kleinen grünen Männchen und grauen Männchen auf oder sowas. Die sind nicht hier, um irgendwie die Erde zu besuchen und zu analysieren. Die wollen unsere Technologie einsacken und verhindern, dass irgendwelche Dinge passieren. So sieht das in Wahrheit aus.
Wir sind da was auf der Spur, Thomas, glaube ich. Das macht
wirklich überhaupt gar keinen Sinn, das in diesen Vertrag reinzuschreiben, für etwas reinzuschreiben, was die Goa'uld per se für sich selber überhaupt schon die ganze Zeit tun. Das heißt, diese Aufforderung dafür zu sorgen, dass Menschen nicht zu Macht gelangen, geht eigentlich ganz klar an die Asgard. Also das.
Ja, wer weiß, da der Asgard-Geheimdienst ist sehr schlecht informiert, die haben gerade andere Probleme. Ja,
wir wechseln, also zeitlicher Sprung, wir sind aber immer noch im Briefingraum. Wir waren ja im Conference Room.
Ja.
Jetzt sind wir im Briefingraum. Und wir wollen wirklich den Gate Travel aufgeben. Und Hammond dann, hier im Vergleich zur Alternative. Ja, Sims mischt sich dann auch ein. Ja, er glaubt zwar, dass das Gate irgendwie das wichtigste Ding auf diesem Planeten ist. Er könnte verstehen, was das heißt, es zu verlieren. Ja, aber wenn wir den Asgard hier trauen und zu einer friedlichen Lösung kommen wollen, dann muss das wohl auch in Betracht gezogen werden. Und O'Neill, Carter unterbricht ihn dann auch und wendet sich an Sims hier, aber Sir, mit allem Respekt, das ist ja nicht so einfach, wie das hier klingt. Ist es eigentlich schon, ne? Also, ja, Tiax dann irgendwie, aber da sind noch andere Threats, die dann die Erde nicht bewahrt würde durch diesen Pakt. Wobei das ja auch Blödsinn ist. Die meiste Gefahr kommt durchs Gate. Also wann kam denn jetzt schon mal irgendwie eine Gefahr aus dem Weltraum, was nicht Goa'uld war?
Bisher eigentlich noch nicht.
Ja, eben.
Wenn, dann kam sie durchs Gate,
genau. Eben. Ja. Und vor allen Dingen, was hilft dir? Also wenn irgendjemand Drittes dann die Erde vernichten will und gerade kein Asgard, kein Tucker oder sonst wer in der Nähe ist, der das zufällig mitbekommt, wären die sowieso am Arsch. Also, das Gate macht es ja jetzt nicht einfacher, außer dass du vielleicht einen Teil der Bevölkerung, ein paar hundert Leute irgendwie evakuieren könntest. Aber ja, das wär's dann auch schon.
Aber nur die Politiker, Thomas. Ja. Nur und ein paar Wissenschaftler.
Ja. Und ihr sagt dann, da gäbe es sogar was, ne? Thor hätte ihm erzählt, da gäbe es sogar einen Gegner, der viel, 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 viel schlimmer wäre als die Goa'uld. Hallo, die sind in der Nachbargalaxis oder noch weiter. Wir wissen ja gar nicht so, wo die Asgard herkommen.
Ja.
Also, jedenfalls bis jetzt in der Story nicht. Ne? Also, von wegen, die haben in ihrer Heimatgalaxis, in der Heimatgalaxis, das ist ja unendlich weit weg. Das ist doch scheißegal, wenn da irgendwelche Gegner sind. Ja, Sims sagt dann auch, keine Ahnung, wenn sie mir nicht sagen können, warum wir das nicht akzeptieren sollen, dann werde ich das an den Präsidenten weitergeben. Nee, Quatsch, andersrum. Er sagt, geben sie mir was, dass ich dem Präsidenten mitteilen kann, dann wird er das wohl auch berücksichtigen. Ja, damit endet die Unterredung und wir hüpfen ins Asgard-Schiff.
Da ist nun auch O'Neill wieder, der da hinzugebeamt wurde. Und Thor fragt ihn irgendwie, ob sein Volk schon eine Entscheidung, also dein Volk, hat das schon eine Entscheidung getroffen. Und O'Neill stammelt ein bisschen vor sich hin, so, noch nicht.
Er erwartet jetzt, dass O'Neill eine Volksbefragung gemacht hat. Weißt du, er vertritt ja die Erde. Weißt du, er hat jetzt jeden Menschen auf der Erde einmal befragt. Also das ist auch wieder so typisch amerikanisch. Weißt du, die Amerikaner, ein Amerikaner entscheidet natürlich das Schicksal der Erde. Vermutlich habe ich niemand anderen informiert.
Nee. Ich wollte dich fragen, was du mir denn empfehlen würdest. Und Thor, das ist eure Entscheidung. Verstehe. Oder auch nicht. Sagt ihr jemals etwas, was anders gedacht ist? Also gewissermaßen zwischen den Zeilen gesprochen, verstehst du? Das tue ich nicht, mein Thor. Und was tust du nicht? Du sprichst nicht zwischen den Zeilen oder du verstehst es nicht? Thor, was denkst du denn, O'Neill, was dein Volk tun sollte? Und der weiß es nicht genau. Ist ein bisschen zu viel verlangt, von einem Menschen für den gesamten Planeten zu entscheiden. Und auf der anderen Seite ist es ziemlich offensichtlich, entweder das Sternentor aufgeben oder vernichtet werden. Thor, ja, stimmt ihnen eigentlich zu, ne? Sieht ganz danach aus. Und Neil, ja, aber was ist denn, wenn die Goa'uld darauf kommen, dass ihr blufft und uns trotzdem angreifen? Dann hätten wir ja die einzige Möglichkeit, uns zu verteidigen, aufgegeben. Das sei wohl wahr.
Was aber auch nicht stimmt. Ne? Also wegen die Goa'uld haben gefordert, dass das mit der Gate Travel aufhört, ne? Dass das decommissioned wird.
Ja.
Aber wegen, es heißt ja nicht, dass man es nicht wieder aufbauen könnte. Also ja, wegen, es hat ja keiner gesagt, hey, wir kommen hier demnächst mal im Mutterschiff vorbei und nehmen beide Gates an Bord. Nee. Oder den Asgard wurde aufgetragen, nehmt die Gates mit oder sowas. Ne? Es wurde einfach nur gesagt,
wir bewahren das für euch auf.
Macht sie unbrauchbar, packt sie weg, benutzt sie nicht.
Vor allen Dingen, das ist ja auch eigentlich nicht. Was heißt denn, dass die einzige Möglichkeit, sich zu verteidigen, aufgeben? Ich meine, das Gate an sich ist jetzt ja nicht ein Verteidigungs-, das ist ja keine Waffe. Also kannst halt durchgehen.
Ja, okay. Also, ne, du könntest dir die Hilfe der Tok'ra zum Beispiel holen oder ähnliche Geschichten. Also das ist schon eine mächtige Defensivwaffe. Ne? Ja, du könntest den Ausgangspunkt bombardieren. Du könntest, wenn du vielleicht über Tok'ra-Spitze die Adresse des Flaggschiffs hättest, ne? Wir können ja auch Gate Travel auf Schiffe machen, wenn die eins an Bord haben, dann sprengst du das Flaggschiff in die Luft oder ähnliche Geschichten. Ne? Die haben ja alle keine Iris und gar nichts. Also es ist schon durchaus ein Machtfaktor.
Thomas, wenn wir diese Website aufziehen, iris24.de, dann hat jeder, wirklich jeder, eine Iris.
Genau. Ich wüsste nur nicht, wer die einbauen könnte. Wir haben ja keine runden Eingänge. Die Hobbits. Bei den Hobbits ging das, was in ihren Erdhöhlen. Also so ein Iris davor, falls der dunkle Lord kommt.
Ja, und Neil fasst sich jetzt an den Kopf, ne? Ach, komm schon hier, speiß mich nicht so ab, gib mir irgendwas. Geht dann auf Thor zu. Ich nagel dich nicht drauf fest. Ein kleines Nicken, wenn es einen ausgibt wegen sollte. Und Thor, ja, dein Planet steht hier auf dem Spiel. Ich glaube, du bist stark genug, die richtige Entscheidung zu treffen. Und O'Neill, na schön, dann schick mich wieder zurück. Dann in dem Moment beugt sich Thor wirklich ganz leicht nach vorne so und dann O'Neill so, während er da weggebeamt wird, ja halt, das ist doch ein Nicken, oder? Ein Nicken ist für gewöhnlich Kopf nach unten, ne, und dann wieder rauf. Du hast den Kopf, warte mal, halt. Also, aber dann ist er auch schon weggebeamt worden.
Ja, mal ganz ernsthaft, im Rückschau betrachtet, die haben keine Lösung. Das, was ja jetzt gleich passiert, ist ja reiner Zufall. Ja. Also, der, und ich glaube auch nicht, dass Thor da irgendwie genickt hat. Also, wegen der, oder vielleicht schon, ne, weil Loni hat gesagt, ne, schick mich zurück, der Thor bestätigt das mit einem Nicken, was auch immer. Aber Thor macht halt wirklich hier in dieser Szene irgendwie so den Eindruck, da gäbe es irgendwas, ne, so wegen, hey, das müsst ihr selber entscheiden und na, hast du nicht gesehen, aber ich glaube, die Asgard haben auch keine andere tolle Idee. Ich glaube, der macht sich einfach nur wichtiger, als er wirklich ist.
Der ist in Gedanken in seiner Heimatgalaxis und will da Galaxie und will da eigentlich. Der wirkt auch so, als ob da eigentlich. Es ist so eher relativ egal.
Ja, wir springen in Hammonds Office und Sims ist da und spricht am Telefon und er legt dann auf und sagt dann: Hier, wir akzeptieren. Und O'Neill an Daniel. Sag ihm, magst du denen erzählen, dass wir fertig sind? Und wir hüpfen in den Korridor und wir hören über das Intercom. Security to Level 25, Medical Team to Level 25, Emergency. Daniel läuft und läuft und trifft dann auf den Soldaten. Der Soldat sagt, hier, komm da rein. Und wir sehen Nierty und Hugh im Korridor stehen. Und Nierty fragt, was soll denn der ganze Kram hier? Und hier warten sie doch mal in ihren Räumen. Daniel trifft dann Kronos Raum ein und sieht dann da drin Tiak und Kronos ohnmächtig auf dem Boden liegen. Ja, beide sind am Bluten und sind wohl verletzt und wir springen dann darauf in die Krankenstation. Und Dr. Fraser, ein Glück ist es Dr. Fraser, nicht Dr. Warner. Dr. Haben Warner hätte Glück sich gehabt, vermutlich gedacht, die beide haben irgendwie, was ich weiß, einen eingerissenen Zehennagel oder sowas. Ja, Fraser ist an Tiaks Bett und sagt dann, ja, Vitalzeichen sind stabil, hat wohl ordentlich einen auf den Kopf gekriegt. Intercranial Swelling und was denn mit Junior? Ja, der wird den Heilungsprozess unterstützen. Hoffentlich ist hier kein permanenter Brain Damage. Wobei das man ja auch sehen würde. Also jetzt hat die auch schon so Dr. Warner Sachen, weißt du, anstatt den einfach mal ins CT zu schieben oder so und zu gucken, was da drin ist. Ne, aber naja, egal. Aber wissen wir nicht, bis er wieder aufwacht. Und wie lange könnte das dauern, fragt dann auch Hammond. Und ja, keine Ahnung. Muss er, also that's up to him. Das ist irgendwie auch geil, ne? Das liegt halt nur an Tiag. Wann möchte er denn wieder aufwachen? Das klingt
wann so. Wann hast du Lust, ja.
Und ihr fragt dann, was ist denn mit Kronos? Und ja, der hatte nicht so viel Glück. Schwere innere Verletzungen und der Host stirbt. Ja, sollte nicht hier seine Schlange da sich dessen annehmen, fragt O'Neill dann. Und ja, Fraser dann, ja, was wir so über Goa'uld-Physiologie wissen, der kann zwar alles Mögliche, aber so schwere Verletzungen jetzt auch nicht. Ja, wir tun, was wir können, aber ich glaube nicht, dass er da überleben wird. Könnte ein paar Stunden könnte er noch haben oder nur ein paar Minuten. Und ja, Carter rennt dann rein mit einer Videokassette und sagt, ich habe hier Security Tape und das würden sie wohl sehen wollen. Und ja, Szenenwechsel.
Wir springen in die Krankenstation. Da wird sich jetzt ein Videoband angesehen. Da ist Tia zu sehen und der Kronos VIP in Anführungszeichen Raum betritt. Carter meint, die im Flurdienst tuenden Sicherheitskräfte haben da auch den Alarm ausgelöst. Sie sagten, Tialk wäre da an den vorbeigegangen und wollte da auch zu Kronos. Und Daniel dann, Nirti und Du verlangen hier eine genaue Aufklärung. Ja, und O'Neill, ja, sagen wir es denen jetzt? Und Carter, ja, nach der Aufzeichnung sieht es wohl so aus, dass Tialk da wirklich involviert war, aber ja, sie glaubt das irgendwie nicht wirklich. Daniel meint auch, er kann sich das nicht so ganz vorstellen, dass Tialk jetzt irgendwie unsere Interessen für diese persönliche Rache riskiert und diese persönliche Rache? Hä? Daniel, naja, so wie es aussieht, haben Tialk und Kronos noch ein paar offene Rechnungen. Und Hammond fragt da auch mal nach, was hier überhaupt los ist. Und Daniel führt es aus. Kronos hat Tialks Vater getötet und diese, ach du Schande, das darf doch wohl nicht wahr sein. Warum sagt er uns das denn nicht? Und warum haben sie nichts gesagt? Und Daniel meint, er habe sich mir anvertraut und Carter glaubt immer noch nicht daran, dass Tialk sowas tun würde. Und O'Neill auch nicht. Aber diese Erkenntnis spricht nicht unbedingt für ihn, meint er. Ja, irgendwas müsse jetzt den Goa'uld gesagt werden, sagt Daniel. Und Janet meint, ja, wenn wir hier lügen, dann machen wir die Sache noch schlimmer. Und ja, sie sagt dann noch, Sir, hier, es wäre möglich, dass die Goa'uld etwas für Kronos tun könnten, was ich nicht kann. Und Hammond meint, na gut, dann sagen wir eben denen Bescheid, was wir wissen. Und ja, Carter soll irgendwie herausfinden, was hier wirklich passiert sei. Und dann wird sich auf den Weg gemacht. Und wir springen in, ja, Kronos Einzelkrankenzimmer.
Ja, Chefarztverhandlung und so.
Ja, Privatpatient hier.
Ja, Nirti und Hugh kommen rein. Und Nirti sagt dann auch, er werde dafür bezahlen. Und ja, ich weiß, das sieht schlimm aus. Und wir wissen aber nicht, was überhaupt passiert ist, sagt Hammond dann. Und Hugh, ja, hier, wir müssen unbedingt rausfinden, wer denn hier für diese Atrocity verantwortlich ist. Diese Person muss verurteilt werden. Und ja, das wollen wir ja gerade rausfinden, mischt sich Daniel ein. Ja, Nirti tutet aber immer noch weiter und sagt dann, hier, wer auch immer dafür, ne, also eure Leute werden dafür severely punished für dieses Verbrechen. Und ja, hier, hang on a second, wir wissen doch überhaupt noch nichts. Und vor allen Dingen war es ja, wenn dann überhaupt Tialk, also warum sollte man für Tialk, also für den Cholvar, irgendwie die Menschen bestrafen? Ne, man kennt ja vermutlich auch die History der beiden, also ich müsste den Tialk dann ein bisschen foltern. Ja, hier, Daniel, wir haben euch hierher gebracht, um herauszufinden, ob ihr irgendwie helfen könnt. Und Fraser tutet dann selber und sagt, er stirbt. Und ja, hier, ne, sagt Jo, können wir nichts machen. Aber hier, wie wär's damit? Könnt ihr damit irgendwas anfangen? Und dann reicht ihnen Daniel ein Healing Device. Und Nirti nimmt das Ding, bestrahlt damit dann Kronos. Aber es passiert wohl nichts. Sie sagt, es sind zu schwer, die Verletzungen. Wir brauchen einen Sarkophag. Und ja, okay, haben wir keinen. Dann müssen wir gehen. Sofort, sagt Jo. Und Nirti und er verlassen den Raum und wir hüpfen aufs Asgard-Schiff.
Da ist Thor und O'Neill, erstaunlicherweise. Und Thor meint, ihr müsst ihnen gestatten, Kronos mitzunehmen. Aber O'Neill ist dagegen, ne? Dann werden sie uns doch hier angreifen. Thor sagt dann weiter, wenn ihr sie gegen ihren Willen festhaltet, ne, dann werden die übrigen Systemlords auf jeden Fall angreifen. Und,
nee, ja, das ist auch nur eine, eigentlich, ich weiß nicht. Der Thor sagt ja die ganze Zeit, die Goa'uld kabbeln sich untereinander. Mhm. Also ich glaube, das wird schon ein schwerer Prozess gewesen sein, überhaupt irgendwen auszusuchen, wer jetzt die System Lords vertreten wird. Ne? Also Kronos vielleicht als oberster System Lord, meinetwegen, ne? Oder als mächtigster. Die anderen beiden Nuyu.
Nuyu.
Ja, also ich glaube, das wird schon ein riesen Battle gewesen sein, wer dann überhaupt die Gu-Ulta vertritt. Und wenn man sie einfach alle drei abmurkst, denke ich mal, dass der... dass das High Council der Gur-Ult, wenn es sowas überhaupt gibt, also die System Lords werden dann erstmal in Disarray sein, die werden sich erstmal darum kloppen, wer dann jetzt irgendwie Use und
Niatis,
genau, so, wer das alles, schon, weißt du, ja, die werden haufenweise anderen Scheiß zu tun haben, als sich mit der Erde zu prügeln. Es ist,
die Erde ist noch zu unwichtig, als dass das jetzt irgendwie so relevant.
Ja, es ist, ich weiß nicht. Also ich glaube, die würden sich erstmal untereinander battlen, um dann... Ich weiß es nicht. Man hätte auf jeden Fall haufenweise Zeit. Also einfach abmurksen ist vermutlich die einfachste Variante eigentlich gewesen.
Odil dann, na gut, Tirk hat es bestimmt nicht getan. Und Thor weiter. Ich wurde durch den Hohen Rat der Asgard angewiesen, die Erdumlaufbahn zu verlassen. Okay, und Odil dann, und das entspricht dann euren Vorstellungen von Kooperation. Hm? Ich habe unsere Position schon erläutert, mein Thor. Wenn ich es mal klar und deutlich sage, ne, das hier ist keine perfekte Galaxie. Oh, tut mir leid, meint O'Neill. Ich reagiere etwas empfindlich darauf, dass unsere kleine Ecke hier vernichtet werden soll. Und Thor, ja, wir haben durchaus Mitgefühl für eure Lage. Ja, natürlich, und trotzdem werdet ihr hier tatenlos zusehen, wie die uns vernichten. Thor dann noch zuletzt. Wir können uns nicht einmischen, ohne einen viel größeren Krieg zu riskieren, der im Moment nicht gewonnen werden kann. Und dann springen wir in den Konferenzraum.
Ja, Jurix, ja, wir wollen hier freigelassen werden und wir müssen jetzt gehen oder Kronos tot wird. An euren, ja, im Deutschen wird es vermutlich übersetzt mit Kronos Blut wird an euren Händen kleben, ne?
Genau, sonst seid ihr für seinen Tod verantwortlich.
Ja, so ähnlich. Also, before his death is on your heads. Also die Variante kannte ich jetzt auch noch nicht, aber ist okay. Ja, und sagt dann, nee, ich kann sie leider nicht gehen lassen. Und ja, wenn sie uns nicht zurücklassen, dann werden sie hier die ganze Rache der Systemlords erfahren. Und ja, aber das würde doch sowieso eintreten, sagt Hammond. Und ja, Yu beschwert sich, ja, jeden Code dieser Verhandlungen schon gebrochen. Die Asgard werden euch nicht beschützen. Und dann hier sagt dann Siffisant grinsend so von wie, wir haben eine einzige, also ihr seid da nicht so ganz korrekt, eine einzige Regel haben wir noch nicht gebrochen und dann kommen bewaffnete Soldaten rein. Wir wechseln kurz in Hammonds Office und Sims ist da und sagt dann, ja, aber wo ist denn jetzt der Zeitraum, von wegen, wann kommt der Angriff und wobei, ich weiß gar nicht, wann sollte denn dieser Angriff kommen? Also von wegen, das könnten ja ewig lange Verhandlungen sein. Also ich glaube, diese Sachen so von wegen, hey, wir geben euch Access zu der Passage von Nitor oder wie so auch immer sie hieß und die Gur-Ul stimmt zu. Ich glaube, so einfach sind die Verhandlungen im Normalfall nicht.
Nee, weil das waren ja auch relativ dicke Mappen noch. Ich glaube, da waren noch andere Sachen zu besprechen, ja.
Ja, das ist aber die Unterlagen der Menschen. Menschen sind ja Papiertiere, also, also da geht ja nichts ohne... Ja. Aber ich glaube nicht, dass man die nächste Zukunft erstmal erwartet. Also kann ja keiner ahnen, dass das so schnell in die Hose geht. Die Asgard, die sind ja auch die Herren dann eigentlich dieser Verhandlungen. Ne? Die würden sich natürlich einmischen, wenn das irgendwas nicht richtig wäre. Aber wenn die doch weg sind, könnte man die abmurksen. Das fällt wochenlang nicht auf. Ja, Hammond schüttelt den Kopf und ja, der Präsident würde jetzt mit den Vereinigten Nationen reden wollen und ja, der Onslaught könnte direkt beginnen und scheiße, das ging aber schnell. Das ran uns aber schnell aus den Händen. Ja, es klingelt das Telefon, Hammond geht ran, er bedankt sich nach kurzem Zuhören und sagt dann, Tiag ist wieder bei Bewusstsein und wir wechseln in die Krankenstation.
Dort meint Tiag nun, dass Kronos ihn zu sich gebeten hatte und O'Neill dann, ja, dann bist du da jetzt allein irgendwie zu ihm gegangen und ja, er hat gesagt, das sollte so passieren. Und als ich da ankam, wollte er aber nichts davon wissen. Und ja, Tirk wollte dann da wohl wieder gehen, aber sagt, er wurde da überfallen. Und Carter fragt mir nach, ja, von wem denn? Und ja, Tirk dann, ja, einer unsichtbaren Kraft. Und O'Neill fragt da auch mal kritisch nach. Daniel auch so, Reeto. Und Hammond dann, könnte einer mit den Gold durch das Tor gelangt sein. Ja, und Carter, nee, hier, wir haben doch hier, also wir können doch diese Transphasen-Löschstäbe holen und den Stützpunkt suchen. Können wir ja mal machen, ne? Und hier die Anwesenheit, aber habe ich nicht gespürt von einem Reeto.
Wobei das ja auch Quark ist. Hatten sie nicht erzählt, sie wollten das am Gate irgendwie einbauen, sodass man direkt...
Dachte ich auch, ne? Das hatten die doch gemacht. Oder haben die das jetzt auch entfernt? Aber das zählt ja nicht als Waffe.
Ja, wenn es nur der Scanner ist, wenn sie das Gerät selber da dran machen, wenn sie da nicht den Pointer abmachen, ja, dann ist es eine Waffe.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht kann man das nicht einzeln machen, weiß ich was. Keine Ahnung. Kann natürlich auch sein.
Gut möglich. Odile, dann, ich wünschte mir, du hättest es. Also, ihm wäre es... lieber, er weiß jetzt, wer hier überhaupt der Gegner ist. Und Carter meint dann, Teal'c, besitzt hier denn irgendeinen Gua'uld, eine Form von Tarnkappentechnologie? Teal'c ist jetzt irgendwie da keiner bekannt. Aber Daniel meint dann, ja, Hathor besaß doch hier die Fähigkeit aufzutauchen und wieder zu verschwinden. Und O'Neill dann, okay, die ist tot. Er sieht dann Sam so an, ne, und ja, richtig, bitte sag mir, dass sie tot ist. Und Carter so, ja. Teal'c dann, ja, ich habe Kronos nicht angegriffen und Daniel, ja, wir glauben dir ja, aber ich glaube nicht, dass es noch jemand tut. Achso, im Glauben, so rum. Und O'Neill dann, ja, mit Sicherheit nicht diese hinterhältigen, verlogenen, arroganten, widerlichen und lächerlich verkleideten Gestalten, die ich. Und Carter dann, Sir, ich würde gerne mal was versuchen. Und O'Neill, ich war noch lange nicht fertig. Ja, typisch O'Neill. Und dann springen wir wieder in Kronos Privat-Patienten-Einzel-Krankenzimmer-Bett.
Ja, Carter hat die Healing-Device in der Hand, beugt sich über Kronos und fragt sie, ob sie denn wisse, was sie da tun. Und ja, ich habe das schon mal geschafft, aber bis jetzt noch nicht auf einem lebenden Objekt. Man plänkelt so ein bisschen rum, Carter probiert's aus, aber es passiert nicht wirklich viel. Ja, ne, also von wegen Carter sagt dann, ja, hier, nee, das hat nichts damit zu tun, dass ich... Ich glaube, dass Kronos Jolinas Death befohlen hat. Ich versuch's ja, ich weiß, was hier auf dem Spiel steht. Sie versucht es dann nochmal. Und diesmal scheint es zu funktionieren. Kronos erwacht nämlich. Er sagt, ja, hab mich geheilt. Aber das wird euch nicht schützen. Ihr habt mich bestimmt nur verschont, um eure eigene Vernichtung zu entgehen. Ja, und jetzt sagt er noch, nee, das haben wir dir nicht angetan. Und wir wollen diesen Treaty. Und nee, das wird nicht gehen, sagt Kronos. Nirti und Yu werden vermutlich die Tauri für diesen Angriff auf mich verantwortlich machen. Wobei das ja auch Quatsch ist. Hallo, er ist doch wieder wach. Er kann dir nur einfach sagen, ey, fickt euch.
Ja.
Na, also, was auch immer da war. Er geht auch gar nicht drauf ein, was passiert ist. Ne? Also, er sagt so auf dem Weg, ja, die Nirti und Yu werden euch bestimmt dafür verantwortlich machen. Er sagt doch, nee, ihr sagt nicht, ey, ihr dummen Säue, ihr habt mich ja angegriffen. Oder einer der euren, ne? Also Teal'c hat mich angegriffen. Das sagt er überhaupt nicht. Also, dieser Dialog macht keinen Sinn. Ne? Also, was... Oh Mann. Ja, hier, und ihr sagt dann, was ist denn, wenn ich hier rausfinden kann, wer denn euch dann angegriffen hat? Was ist dann das wohl? Was ist das euch wohl wert? Und Kronos fragt dann, ja, was wünschst du dir denn? Und wobei das auch irgendwie blödsinnig ist. An der Stelle, wir wissen es doch. Also zum einen, wir haben gesehen, Nirti hat es versucht. Ne? Also das ist an der Stelle ja offensichtlich schon. Ne? Nirti hat es versucht, ja. Die kennt sich mit der Device aus. Und sagt so, oh, der ist unheilbar, den kann ich nicht retten. Also dass das Nirti dahinter steckt, ist an dieser Stelle offensichtlich. Und vor allen Dingen, dass auch niemand auf die Idee kam, nachdem Teal'c gesagt hat, hey, hier, ich wurde... von Kronos gebeten, hier reinzukommen. Das heißt, irgendjemand hat es ihm ausgerichtet. Ja, und diesen irgendjemanden muss man einfach fragen. Wer hat dir denn das gesagt, dass Kronos Oni-Irti hat mir? Weißt du, es ist offensichtlich an der Stelle. Aber man muss es halt irgendwie beweisen und handelt da jetzt irgendeinen Blödsinn aus. Und ja, aber das kriegen wir alle schon mal nicht mal mit. Wir wechseln in den Korridor.
Carter meinte, wir können irgendwie nichts beweisen. Ne? Wir wissen nur, dass Oni-Irti gelogen hat. Und O'Neill dann, ja, aber das weiß Kronos nicht. Und Nirti weiß nicht, was wir sonst noch wissen. Und Daniel, nämlich gar nichts. Und O'Neill, ja, genau, aber sie weiß nicht, dass wir nichts wissen. Hemd dann, ja, was schlagen sie jetzt vor? Und O'Neill habe sich da wohl gedacht, wir versuchen es hier mit der Asgard-Methode. Vielleicht haben wir damit Glück bei den Gua'uld hier. Und Daniel dann, ja, also, sie wollen bluffen. Und ja, das klingt riskant, Colonel, meint Hemd. Und ja, Sir, aber das ist jetzt... wahrscheinlich so irgendwie der Plan. Wir springen in den Konferenzraum. Da sind schon Nirti und Yu, die von Soldaten bewacht werden. Und O'Neill, ihr habt uns angelogen, was die Heilung von Kronos durch das Handgerät betraf. Nirti seufzt, ist ein bisschen so entrüstet. Ja, aber ich habe es doch alles versucht, aber erfolglos. Wir können Kronos nur retten, wenn wir ihn in den Sarkophag legen.
Nee, im Englischen sagt sie was anderes. Mhm. Sie sagte, okay, sie hat es wirklich ehrlich versucht und hat es gescheitert. Sie war aber gewillt, Kronos halt zu retten, indem man einen Sarkophag benutzt.
Okay. Mag ja sein, meint O'Neill, aber vielleicht auch nicht. Also er bleibt vage. Trotzdem steht fest, du bist die einzige Ghoul hier, die die Technologie besitzt, sich unsichtbar zu machen. Die springt dann auf, das ist eine Lüge. Und O'Neill, ja, wer lügt jetzt? Wir haben die Tok'ra gefragt. Und Daniel, ja, die wissen, dass ihr hier nämlich mit Phasenverschiebung experimentiert und zu viele Star Trek Episoden gesehen habt, um die Rede zu schlagen. Wütend haut nun Yu mit den Fäusten auf den Tisch, steht
ja,
auf.
Ja, an der Stelle kurz, das ist auch totaler Mumpitz, weil, ja, warum sollte die, also von wegen die Aussage, von wegen, ich will die Reetu schlagen, indem ich das Face-Shifting einführe, was hast du da für einen Vorteil gegenüber von den Reetu? Die könnte ich dann sehen. Also die könnte ich so oder so sehen. Also wo ist jetzt der Vorteil, wenn du dich selber unsichtbar machen könntest? Du müsstest, die einzige Variante gegen die Reetu wäre, ein Mittel zu finden, wie man die komplett die sichtbar macht. Also ohne jetzt diese komischen Handwaffen.
Am Ende sind alle unsichtbar. Thomas, du weißt doch, in Stargate, manchmal haben diese Folgen, wo sie Geld sparen müssen. Und dann haben wir einfach eine Stargate-Folge, da sehen wir nur SG-1 und der Rest der Schauspieler ist alles unsichtbar. Und dann sieht man irgendwelches Waffenfeuer.
Oh, ja.
Das wird es so sein. Auf jeden Fall, Yu ist entrüstet, haut da voll. Oh, es klingelt einen Moment, da bin ich schon wieder. Paket. Du hintergehst die Systemlords und die lügen doch. Und Yu dann, ja, du wagst es, Kronos anzugreifen und unseren Pakt mit den Asgard zu torpedieren. Was die alles für Wörter kennen. Und Neerti dann, ja, das ist doch nicht wahr. Yu aber dann, also es ist da wohl schon immer so gewesen, so nach dem Motto, du bist immer gegen diesen Pakt gewesen und hast da schon lange ein Auge auf Kronos Territorium geworfen.
Ja, das hat vermutlich jeder. Auch von, also, das ist jetzt auch ein Vorwurf, geil.
Und dann wieder, ach, sagt Neerti. Und die ist da außer sich vor Yu, hätte ich fast gesagt, außer sich vor Wut so rum. Und ja, was jetzt passiert, ist Folgendes. Also Yu wirkt Neerti, also beginnt damit. Und die wird dann aber, oh Wunder, auf einmal unsichtbar. Es fliegen Stühle durch die Luft da und auch Soldaten, die da wohl weggestoßen
werden. Das scheint aber irgendwie ein Defizit der Ghoul zu sein. Die können nur greifen, was sie sehen, oder wie ist das jetzt? Weil ich hab sie am Schlawittchen, sie wird unsichtbar, dadurch ist sie ja nicht frei.
Jetzt ist es dann auch so, dass eine Iti sich dann so eine Waffe, also M16 oder was das da ist, von den Soldaten schnappt. Jack schmeißt sich dann auf Yu, um ihn irgendwie zu Boden zu drücken, während fast zeitgleich dann Neerti mit Schießen beginnt. Also er rettet ihn sozusagen und in Deckung, sagt er noch. Soldaten erwidern dann das Feuer Richtung dieser Tür, die da aufgegangen ist, aber da ist sie natürlich nicht mehr und sie rennt nun so halb unsichtbar, würde ich es mal sagen, den Flur entlang. Sam und ein paar Soldaten haben dann jetzt diese, weiß gar nicht, wie hießen die, Phasen, Transphasengeräte, wo man die...
Das ist auch, das ist nämlich der Grund, warum sie halb unsichtbar ist.
Ja, okay. Wo man die so sehen kann, die Reetu eigentlich, dann beleuchten die Neerti damit in der Ecke da irgendwie und ja, Waffe weg, mein Kater. Weißt du, wie diese Dinger funktionieren? Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als es dir zu demonstrieren. Reimt sie sogar. Also das sind jetzt diese Machtbefugnisse einer Major-Kater anscheinend. Sie legt die Waffe dann nieder, also nicht Kata, sondern Neerti, ergibt sich sogar und wir springen in den Konferenzraum zurück.
Ja, Yu ist da und fingert sich an seiner Robe rum, da hat ihn wohl eine Kugel getroffen, also sie hat sein unglaublich tolles Gewand zerfetzt oder so und er scheint total geschockt zu sein, also ihm geht's scheinbar gut, aber das mit der Robe, da kommt er nicht drüber weg. Kata kommt rein mit zwei Wachen, die bringen Neerti mit dazu und ihr wendet sich an Yu und sagt dann, Kronos hat gesagt, er würde diesen Treaty unterstützen und wir müssten nicht das Stargate aufgeben. Ich hatte gehofft, dass du auch in unserem zugunsten uns voten würdest. Yu nickt. Und dann hüpfen wir kurz in den Gate-Raum noch. Das Stargate aktiviert sich. Kronos, Yu und Neerti, die zwischen den beiden festgehalten wird, gehen die Rampe hoch und unten stehen O'Neill und Daniel. Und Kronos dreht sich aber nochmal um, bevor sie durch das Gate verschwinden und sagt, wir werden eure Welt nicht angreifen, aber wenn ihr weiter euer Gate benutzt, dann seid gewarnt. Jeder, der von den Systemlords aufgegriffen wird, der wird fürchterlich bestraft. Keine Gnade und ähnliches. Und O'Neill sagt dann, ja, okay, es wird das Leben wohl mehr interessanter machen. Und interessanterweise, Kronos scheint irgendwie so ein bisschen Humor zu haben. Er nickt nämlich dazu. Und ja, die System Lords verschwinden und ja, von oben geschaut, der Sims noch irgendwie zu. Hey, und Daniel sagt dann, oh, ja, ja, die wird jetzt irgendwie die Hucke voll kriegen. Und Neil, oh Gott, mein Herz wird blutend, sagt er. Und die letzte Szene, ganz kurz. Wir sehen, dass Thors Schiff den irdischen Orbit verlässt.
Die Person, die das deutsche Transkript netterweise immer gemacht hat, hat hier noch notiert, im Gegensatz zu seinen Befehlen verlässt Thor erst jetzt die Erdumlaufbahn. Ja. Und wir springen in die dieses Mal sehr dünne Trivia. Ja, irgendwie manchmal hat man so Episoden, da gibt es wenig zu. Ist ja allgemein im Stargate-Franchise nicht so einfach wie bei Star Trek, wo man tonnenweise Material bekommt. Dies war eine Übung für den Einsatz von Personen, die noch nie vor der Kamera gestanden hatten, also so eine Art. Ja, hier versucht das mal, ob das irgendwie ankommt. Würde ich das mal interpretieren. Also Neirti, bei Neirti war es so, also Jacqueline Samuda, die war dann nämlich seit einiger Zeit schon Story-Editor am Set und Yu hier, der Schauspieler Vince Cresteo, wie spricht man das aus?
Ja, irgendwie so.
Ja, war da ebenfalls als Stuntman schon zuvor eingesetzt worden. Genau, was haben wir noch? Ja, Sam wird jetzt befördert zum Major. Dann hatte ich noch etwas gefunden, vielleicht, ja, ist vage, aber nicht uninteressant. Vielleicht wurde diese Folge, man hätte es sich denken können, von der Folge The One Where Everybody's Find Out. Der Friends-Folge beeinflusst. Ja, richtig, der Friends-Folge. Und zwar gibt es da wohl ein Zitat, ne, von Phoebe und die meinte auch, also vielleicht schneide ich das dann noch dran. They don't know that we know, they know we know. Genau, weil das gab ja auch hier so einen wer weiß was, wie, warum und so Dialog, das könnte da eine Anleihe gefunden haben. Vielleicht aber auch nicht.
They don't know that we know, they know we know. Joey, you can't say anything.
Genau, Fehler. Achso, mit den Waffen, das hattest du gesagt, ja. Mit diesen gehst im Gate Room, ja. Achso, als die drei Go-Old-Systeme im Begriff sind, durch das Gate zu kommen, genau, siebte Chevron ist dann verriegelt und das zeigt ja den Ursprungsort der Erde ist, aber die kommen ja nicht von der Erde, deshalb ist das komisch.
Ja, das war ja das, was ich gesagt habe, dass bei der Ankunft ja eigentlich noch nie das Ding sich gedreht hat, also nicht dass ich das jemals mir aufgefallen
habe. Ja, das war das, genau.
Also das wäre eher der Fehler, dass es sich dann hier plötzlich dreht. Wobei ich mich frage, bei dem Gedrehe sowieso, also wegen das Gate wird ja angewählt, wie sollte das denn jetzt auf der anderen Seite
drehen?
Na, also wegen auf der anderen Seite macht das ja Sinn, ne? Ich gebe die Koordinaten ein, es verriegelt sich und dann ne, beim siebten Ding mit dem Absender ist ja eigentlich dann abschießen und go. Interessanterweise frage ich mich, wieso dreht sich das Gate auf der anderen Seite überhaupt? Ne, weil ich habe einen Anwaltprozess, der wählt nur das Ziel aus, ne, und drückt dann Feuer und auf der anderen Seite geht das Gate dann auf. Also von wegen,
geht einfach auf, ohne dass ich da was geht.
Ja, also wenn ich das erste Symbol auf dem Stargate auf der Erde drücke, dreht sich doch nicht auf meinem Zielort schon das Gate. Oder leuchtet vielleicht da irgendwas so auf. Das macht überhaupt gar keinen
kaputtes, Sinn. Kaputtes Telefon mit der Wählscheibe, dann rufst du jemanden an und dann muss die Person auch nochmal wählen.
Nein. Das wäre so, als würdest du Zahlen auf dem Handy tippen und schon bei der ersten Nummer siehst du auf der anderen Seite schon von wegen, wird angewählt oder irgendwie so. Das kann nicht funktionieren. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen, aber jetzt an der Stelle das stimmt, totaler Mumpitz.
Jetzt etwas Spoilerhaftes, aber die Serie ist ja schon ein paar Jahre alt, deshalb machen wir das einfach. Thor impliziert, die Replikatoren seien zumindest Teil des Grundes dafür, dass die Go'uld so viel Macht erlangen, also dass sie die so viel Macht erlangen ließen. Allerdings sind sowohl die Asgard als auch die Go'uld schon mehrere tausend Jahre da eine starke Präsenz in der Galaxie, während die Replikatoren eigentlich erst laut Thor in der Folge 22, also der letzten Folge der dritten Staffel Nemesis Teil 1, vor einigen Jahren entdeckt worden sind. Also das ist irgendwie zeitlich, haut es nicht so ganz hin, aber das hat
man eben. Das muss zum einen, warum die Replikatoren anstatt Essen zu liefern plötzlich irgendeinen Quatsch machen, weiß ich nicht. Aber das heißt ja nichts. Thor hat hier nichts von den Replikatoren gesagt. Also sie könnten aktuell könnten sie mit den Replikatoren im Clinch liegen und deshalb viele Sachen gebunden sein. Ne, das ist ja auch, was er sagt, ne? Die Asgard-Flotte ist momentan gebunden, aber vor ein paar tausend Jahren, wer weiß, was es vorher gab. Also, es kann irgendwas anderes sein. Also, da hat sich Thor ja jetzt nicht, er hat ja nicht gesagt, dass es dieselbe Bedrohung damals gewesen wie heute. Er hat nur gesagt, ne, damals, wir waren halt irgendwie schwer busy. Und heute gibt es eine Gefahr, wo wir halt die Flotte für einsetzen müssen. Es muss nicht zwangsläufig dasselbe sein.
Dann kommen wir schon zum Zitat der Woche. Ich bin gespannt, Thomas. Was gibt es da Schönes?
Gar nichts. Also es ist so überhaupt nichts. Also das Einzige, was so annähernd drankommt, ist so wegen, wo Daniel halt sagt mit dem You und Jack dann sagt Me. Also aber das ist so lapidar, das kann man schon gar nicht als Spruch der Woche. Also ich habe hier nichts drin gefunden, also das war irgendwie so.
Ja, ich habe das genommen, wo O'Neill da ja hier, na gut, schickt mich wieder zurück und dann mit dem Halt, warte mal hier, war das ein Nicken? Das war doch ein Nicken. Das fand ich irgendwie ganz witzig in dem Moment und ja. Ja, Fazit. Wer ist dran? Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht.
Fang einfach mal an.
Ja, okay. Die Erde wird jetzt nicht angegriffen. Also es hat sich am Status quo jetzt eigentlich nichts geändert. Also die Erde wurde vorher ein einziges Mal von einem einzelnen Goa'uld angegriffen, ohne die Unterstützung der System Lords. Ja, es macht Sinn, dass der Fokus jetzt auf der Erde liegt, wenn man schon mitkriegt, dass die jetzt schon drei Leute abgemurkst haben, drei Goa'ulds abgemurkst haben. Wobei an für sich stimmt das ja eigentlich nicht, ne? Das waren ja alles keine System Lords. Na, Hathor war das mal, aber die ist ja schon lange gar kein Teil dieser Ränke mehr. Ne, Apophis war ausgestoßen, ne? Also Seth hatte schon ewig drei Tage keinen Kontakt mehr, der gehört auch nicht mehr zu den System Lords. Es sind einfach nur drei stinknormale Goa'ulds, die irgendwie umgekommen sind. Ob das jetzt so ein Grund wäre, so die ganzen Clinch, den die Goa'uld unter sich haben, dann Richtung, also sich dann auf die Erde, sich zusammenzuraufen, auf die Erde zu richten, ich weiß es nicht. Ist jetzt nicht so, als hätten die jetzt Riesenerfolge geliefert. Na, Apophis, okay, sie haben zwei Mutterschiffe zerstört. Jo, okay. Aber der Rest, ne, Hathor, der hatte nix. Seth hatte nix. Also, da irgendwie jetzt so die große Gefahr auf einmal durch Hathors Tod zu sehen, ich weiß es nicht. Ich hätte gesagt, das ist eher so mittelmäßig. Ne? Also von wegen, ja, wir wissen jetzt, warum die Erde nicht direkt von den System Lords angegriffen wird. Aber ich denke mal, die haben genug anderweitig zu tun. Ne? Also es kann denen nicht um Sklaven gehen. Die haben ja eigentlich schon genug. Also ich weiß es nicht. Es ist, ja, ne, wir sehen mal wieder einen Asgard. Wir haben, ja okay, wir haben die Andeutung auf die Replikatoren. Dahingehend ist das schon mal ganz nett. Das bereitet so ein bisschen den Weg für die Zukunft. Aber jetzt wieder besonders toll. Es war nicht viel Mumpitz drin. Also ich hätte gesagt, ja, so einen soliden Daumen in die Mitte.
Ja, was ich irgendwie interessant fand, das hast du auch gesagt, dass in der Folge ja Uni so ausgewählt wird, da in Anführungszeichen zu verhandeln. Es ist, weiß ich ja nicht, ob das so, wenn es jetzt wirklich gewollt worden wäre, dass da Verhandlungen auch von der Erdseite, also dass da von denen wirklich krasse Vorschläge irgendwie kommen, dann hätte man da vielleicht eine andere Person genommen. Ansonsten fand ich das irgendwie schön mal zu sehen, dass da mal jetzt andere Goa'ulds auftauchen und die jetzt mal so ein bisschen eingeführt werden, auch mal ein Gesicht bekommen. Denn die Irti hatten wir ja nur das eine Raumschiff mal gesehen, da beim Cassandra-Planet da. Da hatten wir, also sie selber hatten wir jetzt noch nicht gesehen, jetzt zum ersten Mal. Kronos und Yu auch. Ich glaube, Yu taucht mehr jetzt noch auf als Kronos, wenn ich das richtig erinnere. Kann aber auch sein, dass die beide gleich viel noch irgendwie eine Rolle spielen und ja, so man sieht, das hast du auch gesagt, dass die schon irgendwie während der Verhandlungen trotzdem, das ist eher so eine Zweckgemeinschaft, dass irgendwie wurden die ausgewählt, weil das wahrscheinlich jetzt die sind, die noch gemäßigt da, also nicht gemäßigt, aber dass die sich zusammenreißen können für ein paar Tage, um da zu verhandeln, was ja bestimmt schon schwer genug ist. Das fand ich eigentlich gut gemacht und das auch. Es wurde viel, fand ich, noch Bezug genommen auf andere Folgen, also hier mit den Re'eto, dann mit dem Planet von Cassandra. Das fand ich, wurde hier gut eingeflochten. Das ist jetzt immer noch, verstärkt jetzt immer mehr der Fall, finde ich eigentlich. Und mit den Verhandlungen, ja, dass da die Menschen eigentlich de facto nicht großartig was zu sagen haben, sondern eigentlich hier nur Goa'uld mit den Asgard verhandeln. Und das ist so fast schon eine Beobachterrolle, die da O'Neill eher hat. Also, ich meine, ihm wurden ja wahrscheinlich dann auch, oder er hat sich's nicht durchgelesen, dann weiß ich nicht, das Dossier, dass man dann hier irgendwie nicht so ungefragt sprechen sollte bei den Goa'uld da. Also ich nehme an, das wurde ihm gar nicht mitgeteilt. Das ist, Thor sagt ja irgendwie auch schon, das war zu erwarten, ne? Hat er ja gesagt. Das fand ich irgendwie interessant, dass da noch ein bisschen so eine Intrigensache neben den normalen Goa'uld-Sachen läuft.
Ja, aber das war ja auch das, was ich gesagt habe. Also die, ich weiß nicht, was die da verhandeln, weil, ne, die Tok'ra, die Asgard nehmen sich O'Neill, weißt du, der bekannt dafür ist, dass er super undiplomatisch ist. Also eigentlich rechnen die Asgard, also ich weiß nicht, was die Asgard sich davon erhofft. Ja, eigentlich wäre davon ausgehen zu müssen, dass das total in die Hose geht. Ja. Also wegen, das ist vermutlich nur so Augenwischerei. Ja, wir sind ja eure Verbündeten, liebe Erde. Jetzt, ihr habt's ja versaubeutelt. Wir können ja nichts dafür. Jetzt müsst ihr mit den Konsequenzen leben. Es tut uns leid. Tschö und adieu. Weißt du, es ist irgendwie, ich weiß nicht.
Also ich würde trotzdem, noch gerade so leicht schräg nach oben geben, weil ich einfach das mal interessant fand, wie die da überhaupt verhandeln, weil man sich das so eigentlich noch nicht so richtig vorstellen konnte. Und jetzt haben wir da vielleicht einen kleinen Einblick bekommen, wie sowas theoretisch mal aussehen könnte. Vielleicht auch in Zukunft gibt es sowas nochmal. Wir werden sehen. Dann, schon in einer Woche, haben wir für euch eine Episode, die im Deutschen wahrscheinlich so heißt wie eine Akte X-Folge, Besessen. Das klingt irgendwie sehr nach Akte X, finde ich, vom Titel. Gibt es bestimmt im Original Legacy. Da wird jemand von einer Larve befallen. Oh Wunder. Und da passiert etwas. Vielleicht ein SG-1-Mitglied, man weiß es nicht.
Oh Gott, hoffentlich ist nicht Dr. Warner wieder da.
Schauen wir mal. Ich hoffe es nicht. Auf jeden Fall könnte man schon sagen, dass jemand in einer Gummizelle landet. Ja, so viel dazu.
Ja, guck mal, diesmal haben sie nicht eingebaut. Das fiel in der Nachhinein. Ach, Gummizelle wäre ja mal eine gute Idee.
Genau. Jetzt ist es soweit, ja. Dann empfehlt uns gerne weiter und bewertet uns natürlich. Nicht vergessen.
Ja, ja, das mit den 5 Sternen müssen wir ja nicht sagen. Das ist ja technisch gar nicht anders möglich. Ja, liebe Zuhöris, bis nächste Woche. Guten Abend, gute Nacht, was auch immer ihr uns hört.
Genau, so sieht's aus. Macht es gut.
Jo, tschüss. Ciao, ciao.